Gott, warum flüsterst du so?
Weil wir gerade über OnlyFans geredet haben.
Ah.
Und du prangerst ja immer an, dass mich Sexszenen in Filmen so schnell anmachen.
Ja.
Vielleicht bist du auch nur prüde.
Ich bin auf jeden Fall prüde. Aber ich
wirklich? Denkst du das über dich selbst?
Nö.
Hat mich gefragt, so, was? Warum sagst du es denn dann?
Nee, ich wollte gerade hinweisen darauf, dass Robert gerade mit dem Gedanken gespielt hat, durch mich angeregt, weil er gesagt hat, hey, mit dem Podcast verdienen wir zu wenig Geld. Und ich meine, du könntest doch für den Podcast einen OnlyFans-Account machen. Ja. Und dann halt so auf Zuschauerwünsche.
Was habe ich gesagt?
Und dann hast du gesagt, du machst lieber Fanblast. Das ist deine bessere
Alternative. Plattform des Vertrauens.
Und dann sagte ich so, die gibt's doch jetzt aber nicht mehr. Und dann sagte Robert,
wir sammeln uns gerade neu.
Wir sammeln uns neu im Untergrund. Ja, so läuft's. Ich dachte, du flüsterst.
Nichts von all dem ist wahr, natürlich, damit nicht hier irgendwer wieder daherkommt.
Ich dachte, du flüsterst so, weil wir doch heute über Scream sprechen. Ja. Obwohl ich habe vorher schon so gedacht, so, oh, müssen wir nochmal über diesen Film sprechen?
Nee, müssen wir nicht. Aber es ist der erfolgreichste Start der Reihe.
Das ist so schlimm. Ich sag noch in meinem Video so, ey, jetzt werden es die Leute begreifen. Also wenn sie jetzt nicht aufwachen. Wobei man immer das Gefühl hat, das kommt dann immer beim Film danach.
Ich sag immer wieder, du guckst auch Karate irgendwas 5.
Ja, aber
doch. Nee, nicht, da kommt auch kein Arbeit
30 Jahre dran. Später, 30, da sind die Filme schon gekommen.
David,
ja?
Wenn der jetzt im Kino kommen würde, dann würdest du sogar anstehen in der Mitternachtsvorstellung um Karate,
wenn
Mountain 7, nee. In der Wüste von
nein,
Gobi zu gucken.
Nein. Das ist natürlich so ein Guilty Pleasure von damals, aber bei Scream, oh, weiß ich nicht. Ich finde, das Feedback ist echt nicht gut. So, also ganz viele Leute schreiben mir, ey, selbst als Scream-Fan bin ich nicht begeistert. Und Eve, der ja nun wirklich von den Filmkritikern noch der Größte ist, der hat sich da schon das echt zurechtbiegen müssen. Das merkte man schon, dass er so sagte, also ich fand den nicht so gut, aber irgendwie schon. Und also ich glaube, so mehr und mehr Leute wachen auf, aber das zeigt sich an der Kinokasse leider nicht. 63 Millionen.
64.
64 Millionen.
Würdest du den Film produzieren, wenn du so viel Geld damit verdienst?
Nochmal ein Achten?
Ja, na du. Würdest du jetzt sagen, du findest ihn zwar scheiße, aber wenn du damit Geld machen kannst, nur dann bitte hier?
Na, ich weiß ja immer nicht, wie das ist als Produzent in Hollywood. Also, dass man da hinkommt und das Studio hat es ja auch so ein bisschen erzählt. Ne? Du kommst hin und hast Ambitionen und du willst es anders machen. Ja. Und dann kommst du so schnell in die Mühlen rein, dass du dann recht schnell sagst, na, das Geld nehme ich mit. Ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, also gerade in Paramount zum Beispiel, denen gehört das Franchise ja.
Denen gehört bald alles.
Ja, denen gehört bald alles, ehrlich gesagt. Und dann kriegen wir auch Crossover. Harry Potter meets Scream oder irgendwie sowas. Die brauchen ja auch ein paar
jetzt. Harry Potter The Purge.
The Purge. Oh ja, das wär's. Genau. Draußen bei Hufflepuff. Alle müssen sich gegenseitig abstechen.
Das ist Universal, Entschuldigung. Da habe ich falsch zusammengekriegt.
Stimmt, ja. Genau, das ist irgendwie so dieses Ding. So, die brauchen halt auch Erfolge. So letztes Jahr Mission Impossible ist.
Wer braucht Erfolge?
Na, Paramount.
Wirklich?
Nee.
Das ist jetzt.
Die geben Geld aus, was sie nicht haben.
Genau, aber das
und dass sie an anderer Stelle nicht einnehmen. Weil Paramount Plus ist nicht besonders erfolgreich. Wir reden nachher nochmal über.
Ja, aber es ist ja nicht mehr Paramount. Das heißt jetzt noch Paramount. Aber jetzt ist es einfach die Allison-Familie.
Ja, ja.
Die verdienen Geld mit Oracle. Die verdienen Geld ganz woanders.
Ja, aber du kannst ja nicht endlos Geld von Oracle in Paramount rein.
Sag das mal dem Sohn vom Nike-Chef, der Leica Studios macht.
Ja, oder Annapurna, wir waren da nochmal.
Also,
der.
Wenn man die direkt Gegenbeispiele entgegenwerfen kann. Wir reden später drüber.
Keine Ahnung.
Wir sind auf jeden Fall jetzt offiziell bei Succession angekommen, so ungefähr, der Serie, was da passiert in dem Poker. Feedback letzte Woche war großartig. Also wirklich, wirklich großartig. Auf allen Wegen kam, dass die Leute es wahnsinnig interessant fanden. Noch viel mehr hätten gern von Arendt gehört. Und auch tatsächlich mehr als nur ein, zweimal, dass das ihre Lieblingsfolge bisher war.
Was?
Kein Schmuh. Arendt hat mich auf dem Hinweg auch noch gefragt, ey, wie ist denn euer Discord-Zugang? Link geschickt, er ist direkt eingeloggt und Gina schreibt mir noch, er geht gerade full Mayhem und interagiert mit den Leuten auf dem Discord.
Arendt Remmers auf dem Discord vor GTA 6 und David Hayden.
So sieht's nämlich mal aus.
Ja.
Ist auf jeden Fall sehr begeistert und hat nochmal betont, dass er gerne, gerne wiederkommt.
Ja, gerne. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt, man merkt bei Arendt total, dass er ein Autor ist, weil er auch die Worte, die er wählt und wenn er redet,
schreiben kann.
Ja, die schreibt er quasi im Kopf, ne? Also keine Information ist zu viel und er war auch einer, der anders als manch andere, die man so ein bisschen das entlocken muss, hat er viel geredet, aber es fühlte sich nie nach Schwafeln an, so wie das bei uns ja häufiger mal vorkommt.
Und damit
herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Ich habe übrigens Feedback bekommen neulich bei der Show. Sebastian von Filmbastion meinte, boah ey, wie du Robert manchmal, wie bösartig du zu ihm bist. Ich so, Was meinst du denn?
Das nervt. Du nervst, glaube ich. Da habe ich auch viel Feedback bekommen.
Dass du nervst?
Hast du gesagt, dass ich nerve?
Na, wegen der K-Pop-Demon.
David, ich wollte es nicht
erwähnen. Leute, die sich lieben, dürfen sich auch mal sagen, dass sie nerven.
Ich habe nur geraten, woran es liegt und habe eine Stelle angeführt, die meiner Meinung nach prädestiniert
war. Er hat eine andere gesagt, wo Friedrich Mücke da war. Und da habe ich irgendwas Böses gesagt. Da muss man sagen, da hatte ich zu ihm gesagt, ich muss mich dazu auch so ein bisschen zwingen, weil mir fällt das gar nicht mehr so.
Warum musst du dich denn dazu zwingen?
Na, ab und zu will man.
Oder hast du so das Gefühl, wenn du alle 20 Minuten niemanden verletzt hast, dann ist der Tag.
Nee, aber es war ja schon, wir haben das ja immer im Podcast gemacht. Und
na und? Wir dürfen uns doch entwickeln. Wer sagt denn, dass wir das immer machen müssen?
Ja, das stimmt schon.
Das Gefühl, verlieren die DNA? Wir werden Schmutz.
Ja, so ein bisschen mag ich das ja eigentlich.
Okay, soll ich mir jetzt jedes Mal irgendein Ding zurechtlegen? Zum Anfang gleich so?
Nicht zum Anfang.
Ach so,
lass mich doch erstmal reinkommen dann.
Und ich kann immer so am Anfang so sagen, wenn du den Raum betrittst, geht die Sonne unter oder irgendwie sowas, dass du erstmal gleich.
Was vielleicht daran liegt, dass wir hier in einem dunklen Studio sitzen, das nur erhellt wird durch die Ringlichter, die auf uns zeigen.
Oder was könnte ich noch sagen? Wir fallen einfach nur gemeine, dumme Sachen ein.
Dann klär doch mal auf, was die Leute so diese Woche so gucken können.
Oh, diese Woche habe ich für euch natürlich super vorbereitet. Im Streaming und Kino. Montag gestartet, DTF St. Louis. Hier kann ich es ja sagen, weil hier ist ja Werbedings nicht so wichtig. DTF steht für?
Deutscher Tennisverein.
Weißt du nicht?
Nee.
David ist Brüder. Down to fuck.
Down to fuck.
Kennst du nicht Down to fuck?
Ach, DTF, ich habe wie.
Achso. Down to fuck St. Louis mit Jason Bateman und David Harbour. Die spielen irgendwie zwei Buddies in St. Louis, die sich über eine App quasi das Leben ein bisschen frischer machen, also rumbumsen in so einer Nachbarschaft. Und einer von beiden stirbt und dann driftet das in so eine Krimi-Thriller-Sache ab, von wegen, was da passiert. Der Look ist ganz cool. Ich mag Jason Bateman eh gerne. HBO Max, Down to fuck St. Louis. Ist jetzt reingestartet, jede Woche eine neue Folge. Also jetzt gucke ich dann This und Heated Rivalry und The Pit. Ey, bin da voll drin.
Warst du eigentlich bei Is This Thing On letzte Woche? Ich habe dich nicht gesehen.
Ja, ich habe gedacht, ich würde dich mit Bea danach sehen, aber Bea rannte nochmal vorbei, die musste weiter und du hast danach nicht mehr Blue Moon geschaut und deswegen habe ich mit euch beiden nicht geredet. Ich kam so auf den letzten Drücker und dann ging schon fast der Vorhang zu, da dachte ich, naja, wir sehen uns im nächsten Film. Ja. Aber war nicht so. Keiner war bei Blue Moon von euch. Bea hatte den schon letztes Jahr gesehen auf der Berlinale. Und du
ich hatte zu tun, weil ich glaube, ich habe das Scream Review dann geschnitten.
Wie fandest du den? Wir haben gar nicht drüber geredet.
Ist das Thing On? Fantastisch.
Fand den auch richtig geil. Mega, aber weißt gut. du, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Aber ich kam raus und neben mir so eine Journalistin war so, so ungefähr hat sie gelacht. Und ich hörte schon so, ach, das ist dieses anstrengende, sich über andere erheben lachen. Und fragte so, was denn? Und hat sie gesagt, dieser patriarchale Narzissmus. Hä? Und ich so, okay.
Patriarchaler Narzissmus im Film?
Ja, na, weil das ist ja die Geschichte von einem Typen mehr oder weniger in so einer Midlife-Crisis, der feststellt, dass er unglücklich ist. Aber
da haben doch beide eine Midlife.
Ja, aber weil es, glaube ich, seine Perspektive so krass ist und also ich habe auch nur so gedacht, boah,
okay.
Schreib es nieder und dann verbrenn es.
Und da ist hier das Kollegenbashing, yay!
Naja, ich hatte nicht gefragt.
Apropos Kollegenbashing. Ja. Ich war am Samstag bei der Show von Eve.
Ich habe das gehört. Mhm. Mein Management fragte mich, macht David noch mit diesen Experion-Leuten rum?
Nee, der war auch nicht da. Ich habe das als
war dieser Location als, oder so, nehme ich an.
Ja, ich habe das als Freundschaftsdienst.
Hier in Berlin
getan.
Oder in Hamburg?
Berlin. Ich fahre nicht nach Hamburg.
Wie, da hat Eve nicht mal gesagt, ob ich vorbeigucken will? Nee. So Publikum, nee. Zwischenrufe?
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ja, so ist es nämlich bei den anderen. Wir geben den anderen Starthilfe und dann werden wir in den Dreck geworfen danach. Wir haben einen Musikfilmquiz gemacht. Mann, ich wollte das Wort für dich erheben. Okay, ja. Wir haben einen Musikquiz gemacht und ich habe den so weggefegt.
Nee,
ich hab den
der
so
ist doch aber so richtig gut.
Ja, und es war eigentlich ein Segment, wo jemand eingeladen wurde. Er hatte nämlich ein Ausschreiben gemacht oder ich glaube, er wurde angeschrieben von jemandem, der meinte, ich schlage dich, ich bin besser als du. Ein Mike. Mike ist Zuschauer von ihm. Und der hat sich selbst irgendwie angemaßt, er würde das hinbekommen.
So Open Mic,
also ist
Mic
der extra dahin geflogen oder hingefahren und kam dann in die Show und meinte so, die beiden treten gegeneinander an. Und wir meinten, weil Eve ja ganz gut ist, bin ich dann der Joker für Mike. Und am Ende habe ich dann alles quasi, weil ich durfte immer buzzern und ich bin dann voll in so einen Rausch gekommen und habe dann Mike überhaupt nicht mehr antworten lassen und habe dann immer gebuzzert. Und Eve habe ich glaube, mental ganz schön zerstört. Das hat
braucht er auch mal.
Das hat er mal gebraucht. Ja. So, und deswegen, das war mein Wochenende, Robert. Es hat mir.
High five! Kann meine Kleine jetzt übrigens auch. High five!
High five kannst
du? High five. Ja, ja.
Aber kannst du es auch richtig knallen lassen dabei?
Nee, da hat noch nicht genug Kraft. Aber jetzt sage ich mal, wo ist dein Ohr? Mal so. Wo oh. ist dein Kopf?
Oh.
Wo ist dein Mund? Dann zeigt sie auf die Nase und dann sage ich, na toll.
Die Kleine muss ich mal wieder
Enttäuschung.
Sehen. Enttäuschung.
So, Down to Fuck, Montag auf HBO Max.
Schöner Übergang.
Prime Video hat für uns seit Mittwoch Young Sherlock startet, also quasi der junge Sherlock Holmes, Guy Ritchie-Serie, nachdem der die Kinofilme gemacht hat mit Robert Downey Jr. und der dritte Teil jetzt ja nie kam, weil Downey Jr. keine Zeit hat, ist jetzt eine Serie, die mit dem jungen Sherlock Holmes in Oxford spielt, wo auch auf James Moriarty trifft, startet die Woche bei Prime Video. Gibt es dann jede Woche mehr. So, Kino, neuer Pixar-Film, Hoppers kommt die Woche raus, reden wir auch gleich drüber. Dann startet The Bride, den sehen wir jetzt erst nach dem Podcast, da werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen. Können wir also noch nicht, Maggie Gyllenhaal inszeniert Jesse Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Annette Bening und quasi das Remake von Frankensteins Braut von 35.
Aber als Musical.
Ach, das hast du ja gesagt, ne?
Ja, ja,
das hast du mir das nochmal, das hatte ich ganz, hatte ich ja, ja ganz ja, vergessen, das,
und
ich
das
weiß.
Das kriegt ja auch kaum jemand mit. Ich hatte mit meiner Frau darüber gesprochen, sie meinte, nee, wieso? Und ich sagte, man sieht doch, dass die singen in dem Trailer. Es wird halt wieder mal nicht klar gemacht, weil ja, es keine Gesangsnummern gibt. Aber man hört Jesse Buckley singen.
Das hast mir die Vorfreude genommen.
Ja, mir, also ich bin ja, ich, du weißt.
Bekannt fürs Vorfreude nehmen, oder was?
Ich bin bekannt für Vorfreude, ja.
Gelbe Briefe startet die Woche, der hat auf der Berlinale gewonnen, ne? Glaube ich, einen goldenen Bären.
Los. Wer weiß.
Das ist ein türkisches Theaterpaar, die quasi vom Staat, nachdem sie Widerstand und quasi eigene Ideen nach draußen tragen, ihren Job verlieren und auf einmal gegen das System kämpfen müssen oder sich fragen müssen, ist es das wert, zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter im Schlepptau. Dann haben wir auf Netflix War Machine am Freitag. Den gucken wir beide. Das ist Alan Ritchson, gegen der Außerirdische, eine, ne?
Nee, ist glaube ich so ein Roboterviech oder so. Ist das was Außerirdisches? Ich
dachte, auf einer letzten mörderischen Mission während der Army Ranger Ausbildung muss ein Kampfingenieur seine Einheit im Kampf gegen eine außerirdische Killermaschine
Außerirdisch, wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre so eine besonders hochentwickelte Panzerdrohne oder so.
Nee.
Ey, sah im Trailer trashig, aber...
War Machine ab Freitag.
Ja.
Steven Spielberg macht auch am Freitag auf Netflix wieder Dinosaurier. Er startet die Dinosaurier-Doku-Reihe rund um
Dinosaurier.
Richtig.
Geil.
Wie haben die gelebt? Von Morgan Freeman gesprochen. Ich nehme
wie war
an,
deren Morgenroutine?
So ungefähr. Ja. Erstmal, es ist ein bisschen wie Prehistoric Planet. Das gibt es ja schon auf Apple in mehreren Staffeln. Aha. Und das ist ganz geil gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, das sieht nicht so gut jetzt aus hier bei Netflix, wenn wir sehen. Für alle True Crime Fans gibt es noch der TikTok-Killer, eine 42-jährige Spanierin, die auf den TikToker trifft und dann verschwunden ist. Und das Ganze beenden wir dann am Sonntag auf HBO Max mit Rooster startet. Neue Serie mit Steve Carell, der als Bestseller-Autor seine Tochter, die an der Uni die Fakultät ein Stück weit abfackelt und einen Professor angreift, ihr unter die Arme greifen will und auf einmal fangen aber die Studenten, ihn als sein alter Ego aus dem Buch Rooster anzusprechen und der scheint da irgendwie so eine Art zweiten Frühling zu erleben. Steve Carell sehe ich immer gerne, Rooster auf HBO Max am Sonntag startend. Haben wir mal hier einen kleinen Überblick für alle, die sich fragen, was soll ich denn jetzt die Woche gucken? Wisst ihr Bescheid?
Ich gucke noch mal ganz kurz.
Ob ich was vergessen habe, deiner
ob
Meinung.
Du was vergessen hast, das passiert. Ah, ja, siehste.
Du hast wieder irgendeinen.
Den haben wir nämlich nicht gesehen.
Von Slavi Badramo.
Ja,
der. Von Slavi Badramo, der hat es schon gemacht hier und den ganz tollen. Und
diesmal
filmt er durch eine Kokosnuss.
Das wäre mein Film. Durch eine Kokosnuss gefilmt. Ich wollte The Chronology of Water ansprechen.
Ja.
Den hat.
Ah, da kann ich dir zeigen.
Den hat Kristen Stewart gedreht.
Oh scheiße, das ist ja ihr Regiedebüt sogar. Die wollte sie eh
ja,
nicht machen.
Aber weil sie eine Frau ist und du Frauen nicht leiden kannst, hast du den Film natürlich nicht mit reingenommen. Ist okay. Dafür bin ich hier da. Der Vorzeigefeminist David Heinen, der hat drauf geachtet. Imogen Poots in der Hauptrolle soll schlecht sein, habe ich gehört.
Die Folge könnte so heißen. Der Vorzeigefeminist David Heinen hat drauf geachtet.
Ja, der hatte den schon gesehen. Ich hatte mir die Pressevorführung neulich geklemmt, weil ich keine Zeit hatte. Oder weil ich Frauen vielleicht auch heimlich nicht leiden kann.
Warum guckst du eigentlich nicht den Quentin Tarantino 4,5 Stunden Kill Bill Marathon?
The Whole Bloody Affair?
Ja.
Wir haben nämlich gestern eine Presseeinladung bekommen und Robert hat dann in unsere Filmkritiker-WhatsApp-Gruppe reingepostet. Na, wer von euch guckt sich die vollen 4,5 Stunden an?
Was? Vollen habe ich nicht geschrieben.
Soll ich es rausholen, Robert?
Ja.
Schau mal.
Steht nicht vollen. Erstmal, wie heißt unsere WhatsApp-Kritiker-Gruppe?
Shyamalan Fans Forever. Ich weiß nicht, wer die sich diesen Namen ausgedacht hatte.
Gebt ihr euch eigentlich die 4,5 Stunden, habe ich geschrieben.
Okay. Wieso ich mir das nicht angucke? Na, weil ich das schon gesehen habe. Ich kann mir die beiden Filme auch nacheinander angucken. Es soll ja angeblich Szenen geben, die vorher noch nie zu sehen waren, aber ehrlich gesagt...
Muss ja, weil der Film ist ja länger als die beiden einzelnen Teile zusammen.
Es interessiert mich aber nicht.
Okay, gut.
Also ich überlege noch, ob ich vielleicht, weil Kill Bill ist ja auch in meiner Top 70 der besten Filme drin gewesen, dann könnte ich vielleicht auch mal ein Einzelvideo dazu nochmal machen und so einen quasi Rückblick auf Kill Bill. Aber 4,5 Stunden in der Pressevorführung, das halte ich nicht aus. Das ist ein halber Tag, der dann einfach weg ist.
Machen wir weiter.
Arbeitstag zumindest.
So, jetzt haben wir ein paar Themen hier.
Ja.
Zum Beispiel? Ich muss kurz über die Jim Carrey-Sache reden.
Die Jim Carrey-Sache?
Ja.
Oh, das oh, weiß ich nicht.
Nee? Ist du jetzt raus?
Ja, ist nicht raus.
Alex Stone mit Maske?
Nein,
auch nicht.
Das ist fake. Das wurde doch schon längst. Das ist ein KI-Bild.
Ach, du bist viel mehr drin in dieser Welt.
Ist nicht, wieder ist, als ich. Also ich habe das Bild gesehen und dachte so, ja, genau. Das hat er schon mal gemacht. Und zwar bei Vin Diesel. Da hat er auch so getan, als wäre er Fat Vin Diesel, der ja mal irgendwie bei irgendeinem roten Teppich aufgetreten ist. Und der... Ne, wir haben ja hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn er nicht dreht, nimmt Vin Diesel gerne mal zu. Und dann ist er bei irgendeinem roten Teppich gewesen und die Leute haben gesagt, das kann ja nicht sein, das ist er nicht. Und dann hat auch Alex Stone behauptet, er wäre das, war auch schon gelogen, hier ist es wieder gelogen, es ist ein KI-Bild, das man sofort erkennt oder zumindest Photoshop.
Okay, was ist jetzt Sache?
Ehrlich gesagt finde ich das so...
Dann reden wir lieber nicht drüber.
Lass uns drüber reden, aber ich möchte dann was dazu sagen Gut. dürfen. Sag,
klär
die
Leute mal, ich habe nur so ein bisschen am Rande, weil ich habe einfach wirklich, ich würde mir wünschen, mal wieder ein Rabbit Hole zu versinken oder Doom zu scrollen. Ich komme wirklich gar nicht dazu. Nur mitbekommen, dass so richtig rumging, was ist mit Jim Carrey los, der auftauchte in Frankreich bei einem Preis oder bei einer Veranstaltung?
Beim Caesar
und dann eine Rede hielt, weil er ein, weiß ich nicht, Lifetime irgendein Award in der Hand hatte. Aha. Und dann so dahergeredet hat. Und dann ging ganz viel rum, oh mein Gott, er hat sich faceliften lassen, man erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Dann waren die Leute aber auch gleichzeitig, hä, das ist ja doch niemals, das ist doch auch eine ganz andere Stimme. Augenfarbe ist anders. Dann hieß es, oh, jetzt haben sie Jim Carrey ums Eck gebracht und ausgetauscht. Das geht natürlich Richtung Epstein und Hintergrundnetzwerk und so.
Genau, es wurde dann gesagt, weil er sich so offen gegen die Eliten ausspricht, hätten die Eliten ihn umbringen lassen und jetzt einen Imposter eingesetzt.
So, ich zitiere jetzt hier Reddit, was zum frisch gezapften Adrenochrom ist jetzt wahr?
Also wenn ihr diese Videos von ihm seht, dann muss man sagen, ja, da ist ein Mann, der auf jeden Fall dem Mann von früher, den man kennt, aus den zahlreichen Komödien nicht mehr besonders ähnlich sieht, aber schon irgendwie mehr als genug. Also ich habe da drauf geguckt und dachte direkt, boah, krass, ist den Leuten offenbar langweilig. Also dafür, dass diese letzten 2 Wochen so viel los ist in der Welt. Ich versuche mich natürlich auch von Weltpolitischem fernzuhalten, weil man einfach nur Magenschmerzen bekommt, wenn man sich das anguckt.
Es ist aber so absurd. Inzwischen kommt Komödie und Drama so oft zusammen. Hast du diese Reviews gesehen von den Leuten, die in dem Hotel in Dubai gerade Zimmer gebucht hatten?
Ja, ich habe es mitbekommen um drei Ecken, aber nur so. Ich versuche das wirklich zu vermeiden. Ich mache da wirklich die Scheuklappen runter, weil ich gar nicht anders mehr kann. Das macht einen wirklich traurig und einige Sachen auch ängstlich. Und dann stürzt sich die Welt, glaube ich, auch so als Gegenbalance auf sowas wie Jim Carrey und wie er jetzt aussieht. Ich muss aber sagen, dass ich das echt nervig finde, wenn so, lass den Mann, also wenn er das wirklich sein sollte und er sich verändert hat, lass den Mann einfach sein Ding machen. Dann sieht er halt jetzt so aus. Vielleicht ist es das Alter, vielleicht ist es ein Eingriff.
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das passt gar nicht zu dem, was er alles erzählt immer.
Ich finde es tragisch. Gestern haben wir Der Astronaut ja gesehen.
Ja.
Und das ist so der erste Film, wo man Ryan Gosling jetzt auch sieht mit diesen man sieht richtig, wie er aufgedunsen ist durch die ganzen Filler, die er sich gespritzt hat. Es gab vorher auch noch da hat er die deutschen Fans begrüßt, hallo, hier ist Ryan Gosling, da sieht er nochmal aufgedunsen aus. Und ich dachte so, Ryan Gosling, Mann, warum willst du nicht in Würde altern?
Warum sehe ich denn das dann nicht?
Hast du es nicht gesehen?
Nee, also ich fand das ganz krass bei Courtney Cox natürlich in Scream 7, ja. Wo ich dachte, okay, nee, bei Ryan Gosling habe ich das noch nicht gesehen.
Ja, das finde ich halt eher schade, so dass mittlerweile sowohl die Frauen als auch die Männer sich nicht mehr gönnen, einfach alt zu werden und das einfach in Würde, ohne sich kaputt schnibbeln zu lassen, weil es hinterher auf jeden Fall Richtung Uncanny Valley geht und vielleicht ist es mit Jim Carrey passiert, aber ich finde, das darf man auch einfach man soll die Leute in Ruhe lassen. Also ich würde da jetzt kein Thema draus machen, ehrlich gesagt. Deswegen, who cares, ob er es ist.
Wollen wir mal über das große Thema Paramount reden?
Ja. Das ist.
Aber wir rollen aber nicht nochmal alles auf. Wir haben es ja mal in einer Folge sehr weit aufgerollt, aber Fakt ist jetzt nicht Netflix, obwohl sie schon Mails verschickt hatten an alle Kunden, muss man jetzt mal sagen.
Die ist wie so ein historisches Gut jetzt quasi.
Das ist jetzt quasi ein digitales Zeitdokument.
Ja, alle Netflix-User haben eine Mail bekommen: Hey, wir kaufen Warner Brothers und bald habt ihr eure Lieblings.
Ist das jetzt Täuschung? Kann ich jetzt sagen, ich will mich da an meine Abo-Gebühren zurück? Ich habe jetzt hier, das kriege ja gar nicht das, was in Aussicht gestellt wurde.
Naja, sie haben es ja nur an die Leute geschickt, die schon Abonnenten sind. Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die wir mal an Christian Solmecke weiterreichen sollten. Ja. Den Anwalt unseres Vertrauens.
Den schätze ich so ein, dass er, ohne dass wir ihn wirklich fragen, ich habe gehört im Podcast, jetzt will ich mal die Zustellung nehmen.
Ja, meistens kriegt er, ich glaube, der kriegt solche Themen ja zugespielt. Aber ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall hat jetzt Netflix letzte Woche gesagt, wir haben keine Lust mehr. Paramount hat sich nicht raustreiben lassen. Die haben dann, ich glaube, 2 Angebote nochmal nachgeliefert. Und das letzte war jetzt so gut. Ich habe keine Ahnung, was dann im Endeffekt vorgefallen ist bei Netflix. Die hatten, glaube ich, nie so richtig den Anspruch, bei allem mitzugehen. Ja, ganz viele Analysten hatten gesagt, nee, die werden jeden Preis auf jeden Fall matchen. Aber haben sie dann jetzt nicht. Und vielleicht hatten sie auch keinen Bock mehr auf dieses Theater da im Hintergrund, weil die Allisons haben sich ja nun wirklich gar nicht da herausdrängen lassen. Und jetzt geht man dann den großen Deal ein, vor dem eigentlich alle mehr Angst hatten.
Ja, na jetzt wird auch, sage ich mal, einer künstlerischen Frage, wo man sich gefragt hat, okay, was wird es dann unter Netflix mit den Warner Brothers Inhalten? Wie wird sich da die Zukunft verändern? Wird das alles mehr in Streaming gehen? Wird das Kinozeitfenster geringer? Es waren ja eher so künstlerisch-wirtschaftliche Fragen innerhalb der Unterhaltungsbranche.
Ja.
Jetzt aber mit Paramount dahinter und vor allem, dass sie nicht bloß Warner Brothers Discovery kaufen, sondern dass dann nicht mehr die Fernsehsender rausgetrennt werden und damit dann auch CNN dort ist, bekommt das ja einen ganz anderen politischen Rahmen, nämlich dass CBS pro-Republikaner dann ist, dass man das mit CNN dann sicherlich vorhat, was auch schon Allison in Aussicht gestellt hat, weil die ja eigentlich komplett am anderen Ende des Spektrums stehen. Und dann hat man natürlich immer noch Fox News und damit hast natürlich einen ganz herben politischen Geschmack hinter der ganzen Nummer. Und das ist das, was, glaube ich, für viele, viele, das ist, was ihnen wirklich Angst macht. Ne? Paramount Plus und HBO Max sollen verschmelzen zu einer Plattform. Da werden auch viele Leute sicherlich ihren Job verlieren. Da greifen ja ganz viele Synergien. Mhm. Und ja, also was waren das jetzt? 111, 118 Milliarden? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, $31 Share. Es ist dann letztendlich auch immer eine Frage der Shareholder, ob die dem zustimmen. Und die gucken am Ende nicht zu wenig auf die Rendite. Und das ist ein Unterschied, ob dem man $27,50 zahlt, das war glaube ich der Netflix-Deal, für eine Warner Brothers Aktie oder $31, sind halt einfach fast 20% dazwischen.
Auch das muss jetzt natürlich noch geprüft werden, auch das muss jetzt
meine besten Freunde prüfen, ob das okay ist.
Ja, aber was ich jetzt mehrfach gelesen hatte, dass Europa zustimmen muss, was da genau dann aus Europa, also von wem da die Zusage kommt, das kann ich gerade gar nicht sagen, weil ich mich jetzt auch die Tage nicht allzu sehr eingelesen habe. Auch da dachte ich so, ich habe die News gelesen und dachte, alter Schwede, das kann nicht sein, ey, was da gerade los ist auf diesen Bühnen, weil eben da so viel auch ja mitschwingt. Na, was ich zum Beispiel auch total absurd fand, hast du das mitbekommen, dass Max Landis einen neuen Film angekündigt hat? Max Landis ist der Sohn von John Landis. Max Landis war auch einer von denen, die weggecancelt wurden, wie zum Beispiel Bryan Singer oder auch Brad Ratner. Brad Ratner hat ja jetzt für Trump diese Melania-Doku gemacht und Paramount hatte dann ja irgendwie angekündigt, dass sie mit Brad Ratner einen neuen Rush Hour Film machen werden. Und jetzt haben sie angekündigt, dass Max Landis, ich glaube, da ging es auch um sexuelle Übergriffigkeiten. Der hatte zum Beispiel Bright geschrieben, der hat diesen Chronicle geschrieben mit diesen Superhelden-Teenagern.
Der gut war.
Ja, und also der hat ein paar Sachen geschrieben und der wiederum soll jetzt einen neuen G.I. Joe Film bekommen. So würde man meinen, ne, ich bin ja jemand, der eigentlich so für Redemption Stories ist, ne, wenn jemand sagt so, okay, ich bin in mich gegangen, ich habe Therapie gemacht, ich habe mich mit meinem Verhalten auseinandergesetzt und jetzt will ich aber wieder Arbeit, dann kann man solchen Leuten auch eine Chance geben, aber es wirkt in diesem Fall eher so, als würden die Allisons so, als wäre das so eine Agenda, so Anti-Vogue, so, ja, jetzt zeigen wir es den Leuten mal, alle, die weggecancelt wurden, die kriegen von uns jetzt wieder einen Job bei uns, das ist jetzt euer Auffangbecken. Und das ist so dieses Geschmäckle, was da irgendwie mitgeht. Na, da wird sich zeigen müssen, es wird auf künstlerischer Ebene wahrscheinlich für uns dann nicht so viel machen, aber es ist eine ganz strange Zeit. Ich kann es wirklich gar nicht mehr anders sagen. Letzte Woche hatte ich so ein paar Aha-Momente, wo mir wirklich schlecht geworden ist. Und deswegen habe ich da auch newsmäßig bei der Paramount-Sache viel weniger recherchiert, als ich es normalerweise mache, weil ich dachte, ey, lieber weniger wissen als sonst, weil sonst wird dir schwindelig.
Ich frage mich immer, ob die Zeiten wirklich anders sind oder ob einfach die Verfügbarkeit von Information und Echtzeit und die Menge der Zugriffe anders ist, weil düster, was eigentlich schon immer irgendwo in der Menschheitsgeschichte.
Jetzt klingst du wie David Hein. Was ist denn da los?
Nö, ich versuche quasi ganz, also fast im Gegenteil, nicht zu sagen, dass es schlimmer ist als sonst, sondern es gab einfach hier eine sehr, sehr friedliche Zeit lange, so gerade in Europa, so in der wir groß werden durften. Ja, ja. Aber auf die Erde gesehen und auf Jahrhunderte gesehen, ist es ja immer noch ziemlich okay, so wie es ist. Ich weiß nicht, das sind die.
Ich bin ein Kind der 80er und damit, ne, in meiner Zeit der Teenagerwerdung, ne, mit 10 ist die Mauer aufgegangen. Für mich als Ossi war das damals insofern was, das hast du unter all den Ostdeutschen gemerkt. Es war so diese Zeit des Aufbruchs und es ist so eine Phase zu Ende gegangen von Repressionen und ganz viele Hoffnungen kamen damit einher, aber man hatte auch das Gefühl, die Welt wächst ein Stück zusammen und das ist so meine Kindheit gewesen und ich komme jetzt in eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, es dreht sich wieder in die komplett andere Richtung. Ich will hier keinen Politik-Podcast draus machen, aber diese Meldung mit Paramount finde ich, ich hatte mein Video damals benannt, egal wer es kauft, es wird auf jeden Fall scheiße, aber es ist die für meinen Geschmack scheißigere Version, weil ich ein bisschen Panik davor habe, ob Kunst dann überhaupt noch ein Punkt ist. Wer weiß, was die Allisons tatsächlich vorhaben damit. Denen wird es nicht darum gehen, tolle Filme umzusetzen.
Ich habe dann immer so ein bisschen, also nur um auf diese Frage einzugehen, denke ich, es gab ja zum Glück immer Fox Searchlight, auch unter Rupert Murdoch, weißt du? Die ja ganz anders angelegte Filme gemacht haben.
Ja, ja.
Und der ist ja nun auch Hardliner gewesen. Das soll jetzt nicht.
Aber so ein Studio hat ja Paramount nicht. Also klar, Warner hat ja so Subsidiaries. Also die haben ja Legendary Pictures zum Beispiel. Ich glaube, ist Focus nicht auch eine Warner?
Nee, das ist bei Universal.
Universal. Da gibt's aber auf jeden Fall auch so diese. Aber Paramount hat die, glaube ich, nicht. Die haben solchen so ein Studio.
Ja, aber sie hätten sie ja dann nach dem Deal. Also ich meine ja, nur, es muss nicht automatisch heißen, dass es überall bis durchgeht.
Ey, wir schauen mal.
Die Zeit wird es uns zeigen. Ja, nochmal wiederholt, HBO Max und Paramount Plus sollen ein Streamer werden. Das ist vielleicht jetzt mal ganz handfest für alle da draußen, wann auch immer das kommt. Im Portemonnaie, monatlichen Unterschied, ob man zwei oder dann eine Plattform hat. Das ist vielleicht nicht uninteressant, mal ganz, ganz praktisch dran zu.
Die Netflix-Aktie ist, glaube ich, auch wieder um 10% gestiegen dann danach, ne?
Ja,
oder 10,
klar,
10,
das ist
10
dann,
Punkte.
Ja, ja, das ist alles Speer. Du, Iran, Aktien,
KI.
Alles wild, ja. Alles wild.
Hast du den Scary Movie 6 Trailer gesehen?
Ja. Und du hast zugegeben, du musstest schmunzeln. Mehr als ich anscheinend, weil ich habe nicht geschmunzelt, aber ich habe halt Bock auf so eine Art Film.
Ja.
Auf sowas Dummes mal wieder.
Nee, ich ja normalerweise nicht. Ist ja nicht mein Humor.
Kennst du noch den Film, den alle schweigen und ich glaube, verschweigen und ich glaube auch voll viele nicht in ihrer Vita haben von Konstantin Film Movie 47.
Klar.
Nee, kannst du dich noch
43.
Oder 43. Kannst du dich noch erinnern?
Oder 42.
Mit Emma Stone, mit.
Ja, ja. Hugh Jackman ist dabei.
Extrem stark besetzter Film mit Ulte. Genau, der hatte doch so einen Herrn Hodensack als Kehlkopf,
als Kinn.
Ne?
Als Kinn.
Als Kinn. Mhm.
Ja, den habe ich in meiner Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten.
Den verschweigen sie auch alle, dass sie das gemacht haben.
Das war, hatte ja mit so vertraglichen Sachen und so zu tun. Scary Movie fand ich immer schrecklich. Den ersten finde ich nicht gut. Den zweiten finde ich ganz doll nicht gut.
Meine Keime.
Und danach geht's wirklich steil bergab, wie ich finde. Diese Spoof-Movies sind aber tot seit vielen Jahren. Und ich gehe mit bei dir. Es ist mal interessant, sowas wieder zu sehen im Jahr 2026. Ich war überrascht, wie gut der Trailer aus, also wie gut das auch gefilmt ist. Wie sehr man auch die Vorbilder erkennt. Ich fand zum Beispiel die Szene mit Terrifier sieht besser aus als in Terrifier. Auch die U-Bahn-Sequenz, wo dann so einige Horror-Dinger mit drin sind, die wir gar nicht so richtig mitbekommen haben. Dieses Hard Eyes kam letztes Jahr ins Kino. Dieser Killer mit der Maske, wo dann leuchtende Herzaugen sind. Der ist komplett an uns vorbeigegangen.
Okay.
Und auch, glaube ich, am Publikum findet hier trotzdem im Trailer statt. Und ich dachte so, als Damon Wayans und Co., also seine Brüder sind ja auch wieder mit dabei, so zu sehen waren, dachte ich so, hast du irgendwie ein bisschen wie nach Hause kommen? Auch wenn ich
Das passt jetzt zu dem Thema vorher ironischerweise sehr gut drauf. Zurück zu einer Zeit, wo die Welt mehr in Ordnung war.
Wo sie mehr in Ordnung war. Wie gesagt, ich muss gestehen, es ist so wie nach Hause kommen, aber sobald du zu Hause bist, merkst du so, vielleicht hätte ich mal zu Hause bleiben sollen.
Die Erinnerung an euch war schöner, als ihr wirklich
genau,
seid.
Genau, wenn du die Familie besuchst und denkst so, ich will wieder weg. Oh. Aber ich glaube, ich lasse mich da auch mal drauf ein. Deswegen, es gab so den einen oder anderen Gag, den fand ich nicht übel.
Ich werde mit Yves besprechen, dass wir links und rechts von dir sitzen bei dem Film.
Und dann immer mir so beim Lachen so.
Wie kannst du das nicht lustig finden?
Mit dem Ellbogen in die Rippen.
David, hast du den Witz verstanden?
So war es ja gefühlt letztes Jahr bei Die nackte Kanone. Mal gucken. Und du machst es nicht? Du fandst ihn nicht witzig?
Nö.
Okay.
Das hätte ich machen.
Aber mochtest du die ersten?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Du willst eigentlich längere Antworten haben, aber ich verweigere es jetzt gerade. Pass auf. Das kann ich nicht erzählen, das ist peinlich.
Okay.
Ich bin einmal betrunken im Kino eingeschlafen, war halt jung und dumm.
Ja.
In dem Gang, wo man reingeht, habe ich wieder aufgewacht, als die Leute über mich drüber gestiegen sind. Und das war bei Scary Movie 2 oder 3. Das weiß ich noch.
Dann hattest du wahrscheinlich eine bessere Zeit als ich, der den nüchtern erlebt hat.
Ansonsten habe ich den ersten ganz oft gesehen.
Ja.
Und du weißt, André, mein Nachbar war jetzt wieder gestern bei der Astronaut dabei. Wir sind letztens abends mit den Hunden spazieren gewesen und haben ziemlich viel aus Scary Movie 1 zitiert und hatten unseren Spaß dabei. Insofern, was soll's. Ich freue mich auf den Film, auch wenn ich den Trailer jetzt nicht besonders doll fand. It is what it is. So, wir haben richtig viele Filme nachzuholen und darüber zu sprechen.
Ja, wenn wir schon bei Scary Movie sind, sprechen wir doch über den
Scream, meinst du?
Ja.
Ja.
Der ja mal Scary Movie heißen sollte. Kleiner Trivia-Fakt nebenbei, haben wir das auch mal abgehakt. Scream 7.
Ich muss mir schon ganz schön dolle versuchen, jetzt zurückzuerinnern. Ach so, ja, stimmt. Okay, Scream 7, Leute, der erfolgreichste Start der Reihe. Macht euch schon mal gefasst auf Scream 8, wenn Neve Campbell mit ihrer Gagenforderung und Courtney Cox.
Und dann wird es wirklich der Hamster sein, so wie ich es in meiner Review sage. Es wird auf jeden Fall irgendwann der Punkt kommen, wo der Briefträger zufällig vorbeigelaufen ist und gedacht hat, so, ich bringe jetzt auch Leute um.
Ich weiß nicht, was soll ich jetzt erzählen? Es gibt wieder vor dem Film zwei Kills, die sehen wir schon im Trailer. Zwei Leute, die so Airbnb-Tourismus machen, in dem Fall so True-Crime-Horror. Sie gehen in das Haus, wo Ghostface das erste Mal getötet hat und zack, werden weggemetzelt und dann bist du bei Sidney Prescott, die quasi Familie gegründet hat, in der eigenen Stadt lebt. Aber Ghostface taucht wieder auf und jetzt muss sie ihre Familie um jeden Preis beschützen und vor allem von den drei Kindern, von denen zwei bei der Oma sind, die du nie siehst, ist nur die älteste Tochter da, die genau in dem Alter ist wie Sidney damals beim ersten Teil von vor 30 Jahren. Aber die haben sich entfremdet, weil Sidney nie über ihr Leben redet, sondern zu ihrer Tochter einfach nur sagt, du kannst doch in Büchern und Filmen sehen, wie mein Leben war. Über alles andere möchte ich nicht reden. Und ich denke mir so, Diggi, bist du eine Kackmama. Naja, auf jeden Fall
Diggi.
Geht's dann in diesem Film im Grunde. Also für mich eine Message. Man kann zusammenwachsen, wenn man gemeinsam ein Gesicht zerschießt. Das ist für mich die skurrile Message dieses Films. Es ist ein wahnsinnig langweiliger, unvorhersehbarer Film, bei dem du ein paar Eckdaten wie immer kennst. Es wären ein paar Sachen zitiert, aber der erste Teil war wirklich gut von Scream und alles andere danach wird immer schrottiger. Und am Ende weißt du, es muss immer mehr als einen Täter geben und du kannst inzwischen, das hast du ja gerade gesagt, überhaupt nicht mehr selber darauf kommen, was das sein soll.
Gar nicht mehr.
Das ist einfach nur so zusammengeschustert und aus Ecken zusammengezogen und immer wieder auch ganz dolle lächerlich. Also wenn ich euch zum Beispiel sage, die Tochter heißt Tatum und dann geht es darum, dass sich auch die Öffentlichkeit darüber empört. Um jetzt mal ganz einen Punkt rauszugreifen. Wie kann man seine Tochter Tatum nennen, wo doch eines der Opfer einst in der Garage brutalst umgebracht ist namens Tatum? Wer ist denn so geschmacklos? Und die eigene Tochter fragt die Mutter, warum hast du das gemacht? Hat anscheinend nie eine Antwort darauf bekommen. Aber wenn du deinem Kind einen Namen gibst, dann bist du dir doch dessen bewusst, dass das irgendwann zu einem Problem wird in dem Leben. Und wenn du dem dann auch noch die Antwort verweigerst, natürlich damit der Film irgendwann, worauf die Tochter 17 Jahre warten durfte, die Antwort bekommt, wie wichtig ihr Tatum war. Und dass das im Grunde bedeutet, wie sehr sie ihre Tochter liebt. Ich fand es einfach so lächerlich, weil das war schon so der emotionale Höhepunkt.
Finde ich schon fast nitpicking, weil ehrlich gesagt.
Ja, aber das ist für mich schon der emotionale Höhepunkt, den der Film versucht herauszuarbeiten. Und auch den finde ich völlig daneben. Aber wenn ich versuchen würde, wirklich mal auf Charaktere und Verhalten zu gucken. Ansonsten ist es einfach ein auch nicht so brutal, kreativ brutal wie andere Teile. Ja. Es gibt so zwei fiesere, blutigere Geschichten. Aber ansonsten, da ist ja nichts neu. Nichts.
Du guckst halt einem Film zu, der einfach du merkst, dass er umgeschrieben wurde, du merkst, dass er nur existiert, weil der Vorgänger viel Geld eingespielt hat, in der Hoffnung, dass dieser Film mehr Geld einspielt. Das, was du gerade sagst mit Tatum, der Tochter, das ist so trivial, was da passiert, weil ich finde, ne, das, was du sagst, so diese Geschichte mit dem Namen, während du sie jetzt gerade aufgesagt hast, dachte ich so, hä, ist doch aber vollkommen egal, weil das mit dem Film und den Figuren ja nichts macht.
Naja, der Film versucht ja.
Der versucht so einen Zwist zwischen Mutter und Tochter.
Der versucht zumindest diese Beziehung als Basis zu nehmen und den Bogen zum ersten Teil zu schlagen, weil er ja schon keine großartigen Horrorreferenzen mehr macht, zu sagen, ich gebe jetzt den Staffelstab weiter, du erlebst jetzt ja das, was ich damals hatte.
Das kann funktionieren, ne? Also Horrorfilm kann davon durchaus partizipieren oder wird dadurch vielleicht auch eleviert, dadurch entsteht ja dann der Elevated Horror, wenn du wie in Bring Her Back oder anderen Filmen, wenn das das Thema des Films ist und wenn darauf basierend die Figuren Entscheidungen treffen oder wenn der Horror sich sogar damit verknüpfen kann, mit Trauma zum Beispiel wie in Bring Her Back, aber hier ist es einfach nur so Hintergrundrauschen, ne, also dass die Tochter und Neve Campbells Figur in irgendeiner Form so eine gewisse Entzweiung erfahren haben, macht gar nichts mit dem Film, macht nichts mit der Handlung, der findet parallel dazu statt. Parallel dazu werden mir Figuren aufgebahrt, die neue Teenager, die keine Figuren sind, ne, die sind nur da, um mal reinzuwinken in die Kamera, damit du weißt, okay, von denen darf ich mich dann jetzt gleich verabschieden. Unter meiner Review hat jemand geschrieben, nee, ich fand den Film super, also die Kills waren ja total originell und ich sagte, What the fuck? Ist das wirklich der erste Film, den du in deinem Leben gesehen hast? Weil es ist ein Dude mit einem Messer, der andere ersticht. Es gibt einen Kill, einen, der hat mit einem Zapfhahn zu tun, wo die Leute im Kino dann auch ein bisschen gelacht haben, wo ich dachte so, boah Gott, ey. Also wenn du mehr als einmal alle 10 Jahre ins Kino gehst, dann hast du definitiv originellere Sachen gesehen, ne? Und ich dachte so nach zumindest dem, was die Terrifier-Filme auch gemacht haben, was Kids ja mittlerweile auch gerne gucken als Mutprobe, werden die schon mal was gesehen haben. Aber das hier ist in der Reihe nicht originell, ist im Horrorfilm nicht originell und dann eben diese Auflösung am Ende. Das heißt, es bleibt gar nichts. Und dann gibt's nicht mal diese Metaverweise von...
Das war bei Scream 1 wirklich gut. Ich habe dir letztens nochmal geguckt, die ersten beiden. Und das hat Scream 1 gut gemacht damals.
Ja, ne? Ich mochte so den ersten. Ja, den ersten habe ich noch wirklich, sehr, sehr gern geguckt. Den zweiten fand ich dann schon beschissen.
Also ich habe versucht, diesen anderen Film ein bisschen mitzugucken und einfach nur gedacht, wie soll er da versagt. Ich mag zum Beispiel auch, und damit meine ich, ich hasse, aber ich sag, ich mag, wie so zwei Frauen versuchen, sich zu wehren und zu kämpfen und dann aber die dritte liebende Person in der Familie, von der hört man einfach 20 Minuten nichts und keiner sich so fragt so, ey, geht's dir gut?
Ja.
Keiner macht sich Sorgen und ich so, okay.
Es gibt so viele Logiklöcher in diesem Film. Ich hatte einen gar nicht mitbekommen, aber es gibt einen Scream-Reddit und da sind die Leute auch, das merkst du, ganz, ganz viele sind abgefuckt, also selbst die großen Fans. Und einer hatte geschrieben, Woodsboro und die Stadt, in der das jetzt spielt, sind in unterschiedlichen Bundesstaaten.
Mhm.
Der Film spielt jetzt in Indiana und Woodsboro liegt irgendwo anders. Das heißt, für den Anfangskill, ja, der am Anfang zu sehen ist, muss Ghostface extra in einen anderen Bundesstaat geflogen sein, um dann für den Rest des Films wieder zurückgeflogen zu sein.
Aber ist das Kino in Teil 2 auch in Woodsboro? Ist das nicht auch woanders?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Ich meine nur das Kino in Teil 2, wo ja Omar Epps und Jada Pinkett Smith ermordet werden auf der Bühne. Das greift ja auch Scary Movie auf, auf der Leinwand. Das fühlt sich auch an wie in der Großstadt und nicht wie Woodsboro. Ich meine nur, das ist jetzt
vor 20 Jahren
nicht
gesehen.
Neu.
Ich kann dir das nicht sagen, ja, aber für diesen Film kann ich dir sagen, also es fängt an mit Sachen, die keinen Sinn machen. Und wenn du dann erzählt bekommst vorher, dass sie extra Kevin Williamson zurückgeholt haben, da merke ich dann wieder, dass Kevin Williamson genau ein Drehbuch geschrieben hat, das gar nicht mal so schlecht ist, und das ist Scream 1. Und danach kam nichts mehr. Und als Regisseur funktioniert er gleich gar nicht für mich. Also ich verstehe nicht, und das muss ich hier wieder sagen, ich kann nicht nachvollziehen, wie Leute aus diesem Film kommen und sagen, den fand ich wieder gut, den fand ich wieder super. Dann ist die Messlatte wirklich krass tief. So klar, wenn Slasher dein Genre ist und du das gerne guckst, dann sind das vielleicht auch so die ganz typischen Maßstäbe, mit denen du, ne, das ist so wie die Karate-Fan in den 80ern zu sein, jemand hebt das Bein und tritt jemand anderem damit ins Gesicht, dann sagst du, geil, dafür bin ich gekommen, das habe ich gesehen, ist gut der Film. Und vielleicht ist es bei Scream auch so, aber für mich als Horror-Fan, der von Horror gerne mehr möchte, ist das echt unverständlich. Und bei dir ja offenbar
auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die Oh, das klingt jetzt blöd. Die dann froh sind. Naja, ich glaube, da könnte ein Kern drin sein. Menschen vereinsamen heutzutage ganz schön oft vom Smartphone oder allein die Erfahrung, im Kino mit anderen zu sitzen und an Stellen gemeinsam zu lachen, reicht schon, um den Film zu was Gutem zu machen für wenige, weil sie nicht alleine zu Hause sitzen müssen.
Kann sein.
Das klingt sehr bitter und sehr düster. Ich habe manchmal das Gefühl, die Messlatte für die eigentlich fehlende soziale Interaktion untereinander macht mit den Leuten schon so viel inzwischen, dass es gar nicht mehr um das geht, was da vorne passiert. Weil das zeigen ja auch viele Social-Media-Trends, dass es nicht mehr um das geht, was da passiert.
Ja, ja.
Wollen wir mal ans andere Ende wechseln und über Marty Supreme reden? Da müssen wir nämlich auch mal nachholen von letzter Woche. Und der ist dann einer der großen Oscar-Contender. Er ist gut auch in Deutschland gestartet. Und unser Gewinnspiel wurde auch abgeschlossen. Hast du gesehen?
Mhm.
Wir haben einen glücklichen Gewinner und der hat noch eine super liebe Nachricht geschrieben. Da muss ich kurz mal lesen. Hier, da stand, der hat die E-Mail-Adresse geschrieben und das ist in Österreich wohnt. Das hoffe ich.
Aaron R. hat geschrieben.
Ich werde die Tischtennisplatte gemeinsam mit meinem Kinokumpel Stefan, der mich übrigens auf das Gewinnspiel aufmerksam gemacht hat, feierlich einweihen und euch gerne ein Foto davon zukommen lassen.
Gerne doch.
Das heißt, wir haben bekommen. Das heißt, Jola, schick dem mal schnell die Platte. Du kriegst Platte, Tischtennisschläger und Kinotickets für Marty Supreme. Der ist ja letzte Woche raus und der Timothy Chalamet-Film, in dem er einen Blender spielt, einen Hochtischtennisbegabten Typen, für das er anscheinend 3-4 Jahre trainiert hat. Also schon während der Dune-Drehs sagt er, hat er Tischtennis trainiert. Und die Aufnahmen in Marty Supreme von Tischtennis habe ich so auch noch nie gesehen in einem Film.
Mit Timo Boll, der ja einer der, oder ich glaube, der die deutsche Tischtennis-Ikone ist.
Wieder mein geliebter André Nachbar ist ja Tischtennisspieler.
Ja.
Ja, so richtig mit in Liegen und Aufsteigen und zweimal Training die Woche und Punktspiel jede Woche.
Krass.
Ja, ja, das ist wirklich, also kein Scheiß. Also die Aufnahmen sind krass, aber es geht um Tischtennis zu, ich würde sagen, einem Drittel in dem Film, oder?
Irgendwann vergisst er das Tischtennis ein bisschen, der Film, aber das nimmt man ihm nicht übel. Aber ja.
Es geht um einen Typen namens Marty Mauser, 50er Jahre Schuhverkäufer in New York, und er will bei einem Tischtennisturnier antreten, und der Verlauf des Turniers spornt ihn an dazu, ein Jahr später nochmal bei der Weltmeisterschaft unbedingt dabei sein zu wollen. Und hauptsächlich geht es in diesem Film um dieses Jahr dazwischen, wie einer versucht, irgendwie an die Kohle zu kommen, sich diese Reise leisten zu können und dabei ganz viele Leute quer durch alle Gesellschaftsschichten blendet und immer auftritt wie der größte Macher, der aber im Grunde gar keine Taschen mehr in seinem letzten Hemd hat. Ja, es ist so ein Catch Me If You Can mit einem Unsympathen in der Mitte, ganz skurriler Film, der diese Vibes von Der schwarze Diamant hat, so mittendrin immer wieder durch ihn, durch diesen Moloch New York.
Super nervös.
Ja, also es geht so bam, 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 2,5 Stunden. Aber man sieht auch nichts Vergleichbares über Jahre dieser Art, finde ich.
Nee.
Total ab... Davids Mehrwert zwischendurch. Nee.
Nee.
Das ist einfach gerade so. Lass mal Robert reden. Ich sag ein Wort. Wie fandst du den?
Super. Ich fand den richtig toll. Der ist auch nochmal gewachsen nach der Filmvorführung bei mir, weil ich, also ich, famously bin ich ja, ich darf das nicht machen.
Was darfst du nicht machen?
Diese englischen Worte ständig zu benutzen.
Darfst du nicht? Wer hat dir das verboten?
Ich versuche mir das selber so ein bisschen zu verbieten, damit die Leute, die Anglizismen hassen, damit die damit nicht genervt werden. Aber ihr wisst, sagen wir es mal so, dass ich Der schwarze Diamant nicht so gerne mochte.
Bekanntermaßen.
Und das ist ein Film, den ich mir, glaube ich, wirklich auch nochmal angucken sollte jetzt, weil vielleicht habe ich den auch in der schlechten Laune geguckt oder vielleicht...
Du hast doch nie schlechte Laune.
Danke, Robert, dass du das so feststellst. Aber es war Anfang 2020, ich weiß noch ganz genau, es gab wenige Momente im Leben, wo ich so schlechte Laune hatte, okay, wie zu der damaligen Zeit. Es hat manchmal vielleicht auch einen Einfluss, aber ich habe das auch hier gemerkt, bei Marty Supreme, dass, weil der so ein krasses Tempo hat und weil die Hauptfigur auch echt ein Arschloch ist, ne, so ein zwar irgendwie liebenswürdiger Kerl, bei dem du merkst, so der moralische Kompass ist all over the place. Ja, es geht hauptsächlich um sich selbst, aber dann immer wieder auch nicht. Also immer wieder ist er dann auch für Freunde da, die er dann aber in anderen Situationen gerne fallen lässt. Und da muss man erstmal reinwachsen. Und weil dieses ganze, ne, dieses Hypernervöse und der Stress, dem die Figur sich auch selber aussetzt. Marty Mauser ist ja die ganze Zeit ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil ganz am Anfang, so die erste Stunde, ist, glaube ich, so noch fast klassisches Sportler-Biopic, ne, auch wenn es ein Fake-Biopic ist. Und dann zerfällt der Film, weil wie in Der schwarze Diamant gerät die Hauptfigur in so eine Abwärtsspirale und du als Zuschauer wirst mitgerissen. Und dabei, bei diesem Tempo und diesem Stress und dieser Nervosität, irgendwo den emotionalen Zugang zu jemandem zu finden, der eigentlich nicht so nett ist. Das fiel mir bei Der schwarze Diamant schon schwer und hier irgendwie auch, aber der Film kriegt dann tatsächlich deutlich besser als Der schwarze Diamant für meinen Geschmack. So diesen Bogen, wo er mir das ermöglicht, diesen emotionalen Zugang. Gerade hier ist am Ende finde ich das hier nochmal deutlich stärker. Und ich finde den Film insgesamt von der Machart nochmal gereifter. Ich finde den nochmal selbstbewusster. Josh Safdie hat den ja hier alleine gemacht. Der schwarze Diamant hatte er noch mit Benny zusammen gemacht, seinem Bruder. Und ich finde, das ist ganz große Filmkunst. Ich finde, die Kamera ist irre gut. Und ich finde vor allen Dingen, man merkt dem Mann an, dass er so viele Entscheidungen trifft, ne? Also Entscheidungen auf künstlerischer Ebene, Entscheidungen beim Casting. Wie wild das ist, einen aus Die Höhle der Löwen, also Shark Tank, da rein zu casten in die Rolle des Bösewichts.
Kevin O'Leary.
Genau, ich weiß noch, meine Frau kam raus aus dem Kino und meinte, der Typ hat das so glaubwürdig gespielt, der muss doch böse sein. Und erst danach haben wir das überhaupt, ich kannte den nicht.
Ja,
und hatte den auch nur so das Gesicht so ein bisschen abgespeichert, aber konnte das nicht zuordnen. Und dann stellst du raus, ja, der ist auch ein Bösewicht im echten Leben. So, da muss der sich dann halt auch nicht verstellen.
Hatte ich dir erzählt, dass Josh Safdie auf ihn zugekommen ist und meinte, ey, ich brauche ein Arschloch in dem Film und du bist ein Arschloch.
Ja.
Und hat er gesagt, da habe ich die, jetzt das kaufe ich.
Das mache ich. Das kaufe ich, ja. Da investiere ich. Abel Ferrara, ein Regisseur, den kaum jemand kennt, Bad Lieutenant unter anderem gemacht, der ist hier als Mafiosi zu sehen. Wo ich dachte, was für ein geniales Casting. Wie heißt denn die Dame, die Hauptdarstellerin? Osana?
Odessa Asien.
Die ist super. Alle sind super.
Aus der Adlon-Dynastie ist die.
Ja?
Ja.
Du lügst.
Nein.
Ja?
Ja.
Oh, wusste ich nicht.
Nein, du. Jetzt tust du es.
Danke. ich mag das total. Und dann die Haken, die dieser Film schlägt auf inhaltlicher Ebene, sind völlig wild und abstrus. Also du wirst niemanden treffen, der vor dem Film, in der Mitte des Films oder kurz vor Ende des Films dir sagen wird, wie geht der aus? Weil dafür ist er zu wild. Und du hast aber nicht das Gefühl, dass das so ein chaotisches Erzählen ist, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass Josh Safdie ganz viele Abzweigungen nimmt, aber er hat schon einen klaren Faden, den er verfolgt.
Du weißt eigentlich bei diesem Film ganz am Anfang schon, wenn du einem Spermium folgst, rein in die Eizelle, dass dieser Film anders wird.
Ja.
Das weißt du von Anfang an. Das ist ein total abgedrehter, besonderer, sonderbarer Film, bei dem man auch, finde ich, wenn du ihn gesehen hast, so ein paar Wochen rum, gar nicht mehr unbedingt jeden Strang zusammenkriegst.
Nee.
Es passieren so viele Dinge, die völlig abstrus sind, dass es aber richtig Spaß macht, sich den anzugucken. Marty Supreme, super speziell und irgendwie schön zu sehen für A24. Ich meine, die haben 65 Millionen in den Film gesteckt, dass so eine Art Film zumindest nicht zu einem Vollflop gerät.
Nee, also es hieß ja vorher schon, das wird er nicht einspielen. Jetzt startet er ja in einigen Ländern erst jetzt. Der ist jetzt mittlerweile ihr erfolgreichster Film. Ich glaube, er hat Everything Everywhere All at Once, zumindest in Amerika beim Domestic-Einspiel.
Steht jetzt weltweit bei 157 Millionen und das ist stark.
Damit hat er, glaube ich, sein Werbebudget, wobei die Werbekampagne war ja wirklich krass.
Na, ich muss mal auch intern sagen, die Safdies, Smashing Machine war auch ein A24-Film, oder? Mhm. Jetzt haben die beide, also wenn du jetzt Benny Safdie bist und hast den übelsten Flop rausgeholt in der Kinokasse und der andere Dude macht einfach den übelsten Bringer. Da ist ja Weihnachten auch bestimmt Stimmung am Tisch. wenn die so, man hat so ein bisschen so ein Vibe, dass zwischen denen nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Ja, es gab ja so Artikel, die jetzt herausgekommen sind, wo davon gesprochen wurde, dass sie sich entzweit haben. Da soll es wohl um einen Vorfall am Set von, ich glaube, Good Times gegangen sein. Ja, genau. Und ich bin mir nicht so sicher. Es ging, glaube ich, um eine Darstellerin. Boah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Deswegen ist es Halbwissen. Es wird ihm was vorgeworfen. Ne? Guckt am besten mal selbst, weil ich habe es aus dem Gedächtnis so ein bisschen gelöscht. Und da haben jetzt einige gesagt, naja, das passiert häufig um diese Zeit, ne, dass diese Oscar-Hit-Pieces passieren. Üblicherweise spart man die sich dann auf, also die sind nicht allzu weit hergeholt und Benny und er sollen sich darüber entzweit haben, weil Benny nicht so ganz damit mitgegangen ist, was Josh da für Entscheidungen getroffen hat, weil er hat wohl, glaube ich, eine Minderjährige da in einer Gefahrensituation ausgesetzt. Ich glaube, da ging es um einen der Darsteller, der da mitgespielt hat, der übergriffig geworden ist.
Wie gesagt, recherchiert das ansonsten notfalls.
Guckt mal selber nach, genau, aber so ungefähr ist es und das wird ihm nachgesagt und deswegen haben die sich wohl entzweit. Aber es ist egal. Also ich finde, man kann diesen Film auch gucken, selbst wenn man dieser Kampagne ein bisschen überdrüssig ist, also das muss man schon sagen, Timothée Chalamet und Co. haben da echt ein bisschen überdreht. Der ist mir auch ein bisschen auf den Sack gegangen jetzt in den letzten Wochen, weil das mir zu viel wurde. Bin mal gespannt, wie das jetzt bei den Oscars wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja jetzt die
Actors Awards,
so heißt es jetzt. Michael B. Jordan hat gewonnen. Dann gibt es ja immer noch Leute, die sagen, dass Delroy DeLindo bei den Nebendarstellern vielleicht auch reinkommen könnte, wo jetzt, da hatte aber bei den Actors Awards Sean Penn gewonnen, Stellan Skarsgård hatte davor gewonnen. Und ich finde, bei den männlichen Haupt- und Nebendarstellern ist es so unklar wie noch nie. Ethan Hawke ist ja noch nominiert, der könnte vielleicht auch noch was bekommen. Wagner Moura ist nominiert.
Der verschwindet auch, also es geht um Blue Moon bei ihm, oder?
Blue Moon, ja.
Der verschwindet krass hinter dieser Rolle. Ich habe, als wir Is This Thing On geschaut haben und Blue Moon, das war das erste Mal seit, ich würde sagen, 5 oder 10 Jahren, dass ich gleich 2 Filme gesehen habe, über die ich nichts wusste.
Ich finde aber,
nichts.
Als ich mit Marty Supreme geguckt habe, ich war hinterher, was das Oscar-Rennen angeht, so schlau wie vorher. Weil was ich wusste war, Leonardo DiCaprio ist für mich jetzt kein Oscar-Gewinner. Ich finde aber auch, dass Michael B. Jordan für mich nicht eine Oscar-würdige Performance geliefert hat. Ich finde aber auch, dass Timothée Chalamet schon besser war. Und deswegen denke ich, sitze ich da und denke, wer macht's denn dann?
Wo war denn Tim? Du meinst, er war in anderen Filmen schon besser?
Ja, er war in anderen Filmen schon besser. The King zum Beispiel, Beautiful Boy, fand ich ihn auch richtig, richtig gut.
Call me by your name. Da vielleicht. Oh, das ist aber schon, er reißt.
Es ist eine große Rolle.
Viel Energie reißt er den ganzen Film so krass an sich.
Ja, es ist eine große Rolle, klar. Ich gehe da mit, aber.
Er ist halt in allen anderen Rollen sympathischer und man benutzt sich emotional viel stärker in ihn, aber besser.
Würde ich sagen, nein. Wäre das für dich der Oscar-Sieger dieses Jahr?
Ja.
Okay. Naja.
Kommt dann auch so.
Meinst du?
Ja. One Battle After Another gewinnt bester Film, Timothée Chalamet bester Hauptdarsteller, Jessie Buckley beste Hauptdarstellerin und K-Pop Demon Hunter das beste Animationsfilm und bester Song. Die 5 sind schon vergeben.
Hey, bei Hauptdarsteller bin ich noch nicht so sicher. Bin ich wirklich alles nicht sicher. Gut. Es hatte doch noch irgendeiner beim BAFTAs, da hatte ja der Hauptdarsteller
Richard
Aramayo hatte gewonnen.
Ja, ja. Aber der ist nicht könnte für den Oscar nicht nominiert werden.
Ja, ja, genau.
Berlin an der Spree?
Was ist das?
Hamburg an der Elbe?
Kacken an der Havel. Oh nein.
Du willst ja nicht drüber reden.
Doch, können wir machen.
Jetzt ist es die Serie.
Ich hab's nur angeguckt.
Hast du es ganz angeguckt?
2 Folgen habe ich geschafft.
Also ein paar Sachen fand ich witzig und ein paar waren ganz schlimm anzugucken. Und am Ende war ich so gnädig und fand's okay. So, also geht irgendwie.
Ich fand die erste Folge, da saß ich noch da und dachte so, das ist aber schon echt krass scheiße. Aber bei der zweiten, da wurde es dann nur noch unterirdisch. Also es ist übelster Mist, also richtig krasser Mist.
Ja, mir war 100% klar, das ist nicht dein Humor.
Es ist nicht nur nicht mein Humor, ich finde das Schauspiel zum Teil wirklich unterirdisch. Alle sind mies.
Na, alle sind drüber. Also ich finde zum Beispiel Dimitri Chat als, der heißt doch hier Johnny Carrera. Ne, dieses völlig Überzogene von einem Typen, der, wenn er Opa genannt wird oder Papa in Tränen ausbricht, das ist, alles ist völlig überzogen und überdreht.
Also ich finde zum Beispiel Fat Tony, der quasi die Hauptrolle spielt, er ist halt kein Schauspieler, ist da sage ich dann noch so, gut, muss man dann aber auch nicht unbedingt als Hauptfigur casten, aber weil er rappen kann, hat es wahrscheinlich nicht anders funktioniert. Das Kind, ey, ich weiß, ich soll mich nicht so häufig über Kinderdarsteller aufregen, aber meine Fresse, ist das schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz unerträglich, was da passiert. Und vor allen Dingen, wenn die beiden dann zusammenstehen, der eine, der nicht schauspielen kann und der andere, der nicht schauspielen will, knallen aufeinander. Und das ist dann wirklich, da entsteht eine Energie, die wird normalerweise nur bei einem schwarzen Loch erzeugt. Und da wird alles weggesogen. Diese Serie,
die ja schon
in der Konzeptionsphase, wo jemand dachte, stellt euch mal vor, da gibt's einen Ort namens Kacken. Und alle haben da gesessen und gelacht oder sich auf die Schenkel geklopft. Und die Gags
Warum
sind...
Warum bei den Trailern noch interessant? Trailer sahen doch so aus, wie die Serie nachher ist.
Es gab eine Szene im Trailer, da kommt Tanisha Abt auf einem Helikopter und sagt, hallo, ich bin Müller. Und dann sagt er, zweimal Müller? Und ja, ich wollte den Namen meiner Mutter, aber halt irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie der Gag funktioniert. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Aber dachte ich so, wenn es so ist, ne, dann, weil es in der
Aber gibt's immer wieder. Diese Gags. Auch so Simpsons-Zitate und so.
Ich weiß,
sowas durch alle Serien und Filme.
Es kam mir eine Sache immer wieder ein. Ich habe das gestern bei einem anderen Film, über den wir noch nicht sprechen dürfen, auch wiederholt. Comedy ist nur dann wirklich gut, wenn du sie nicht wie Comedy spielst, sondern wie ein Drama. Hat Leslie Nielsen schon gesagt, wenn du dich über alles erhebst, die ganze Zeit so überhebst über diese ganze Story, die da erzählt wird, dann sitze ich als Zuschauer da und weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Weil nur wenn echte Probleme da sind für die Figur, an denen sie dann scheitert, wie in Die nackte Kanone oder selbst ein Charlie Chaplin ist schon an Problemen gescheitert, dann kann Comedy auch erst entstehen, weil daraus der komödiantische Gegenentwurf passiert. Ich musste immer wieder an Schabos denken, weil ich dachte so, stell mal Schabos dagegen. Da sind Spitzenschauspieler, die das ernsthaft zum Teil runterspielen. Natürlich ist da auch nicht alles ernst gemeint und es gibt auch Momente, die vielleicht ein bisschen überzogen sind. Aber du hast das Gefühl von Sekunde eins an, dass es wirklich um einen Mann geht, der so ein bisschen im Leben gescheitert ist, dann nach Hause kommt und dann sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss. Und das, so wird das dann auch gespielt. Hier ist nichts ernst, hier ist alles Comedy und es ist auch wieder so ein wilder Misch aus. Wie du sagst, hier ist es mal ein Simpsons-Zitat, ne? Er kommt in die Stadt rein und dann kommt ein Strohballen rein und dann rollt er den zurück zu seinem kleinen Ladenstand, auf dem steht dann Thumbleweed Shop. Ne, da haben sie haben es dann nicht mal geschafft, den einzudeutschen, den Gag, ne, weil sie wahrscheinlich Strohballen oder was sagt man dazu, Heuballen, die durchs Bild in so Western normalerweise, also eine Verbildlichung von hier ist nichts los. Und dann steht da in der Thumbleweed Shop und ich dachte so, klar, in einem Simpsons Gag oder bei Family Guy hätte das vielleicht funktioniert von jemandem, der Comedy inszenieren kann. Aber hier sind dann auch so viele Stile gemischt, ne? Der Stiefvater ist völlig drüber, Fettoni ist völlig drunter, das Kind geht gar nicht. Das ist nichts, das ist schlimm. Ist schlimm, 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 schlimm. Und wie du dann 3 Sterne gibst, Robert, ist mir völlig unklar.
Naja, ich ertappe mich dann immer wieder, dass ich schmunzeln muss, lachen muss. Weil ich immer wieder so Gags finde, die erkenne ich sofort wieder und denke so, naja, hier mittendrin, da funktionieren so Sachen für mich. Aber ich gebe natürlich auch ganz früh, allein schon bei diesem Auftritt, muss ich überlegen, die ganze Serie ist dermaßen gesättigt, dass die Bildsprache schon schreit, hier ist nichts ernst. So, da ist mir klar, dass es nicht wie bei Scrubs so sein wird. Wir kommen immer an so einen moralischen Punkt, an einen Verlust, an irgendeine tiefergehende menschliche Frage.
Aber wenn nichts ernst ist, was kann ich denn dann ernst nehmen?
Deswegen bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, das ist nichts,
was mir... Das ist ja dann wie so ein Fips Asmus, ein Witzebuch durchzulesen. Weißt du? Also wenn dann ein Gag aufeinander folgt und jede 16. Pointe funktioniert vielleicht mal ein bisschen.
Hausmeister Krause oder wie hieß dieses Ritas Welt oder all diese Sendungen, die auch super Erfolg, also die auch ihr Publikum ja hatten, die waren ja nie irgendwo wirklich ernst. Da ging es ja nie darum, dass du die Sorgen gemacht hast, der Dackel von Hausmeister Krause oder wem auch immer stirbt. Es gibt ja diese rein Comedy-durchzogenen.
Das war dann wenigstens eine Figur.
Ja, aber die ganze Sendung hat doch so funktioniert. Da war dann nie was tragisch. Da kam doch, wie heißt der Axel Stein rein, hier mit der immer auf die Oberweite von Frauen so hier geil, da. Und alle Figuren waren doch da auch überzogen. Also es ist ja nicht, dass diese Sendungen nicht existiert hätten, die wirklich nur auf überzogene Comedy gehen. Und daran habe ich mich erinnert gefühlt mit Kacken an der Havel. An so Formate, die wir, das sind jetzt 90er, 2000er, weiß ich nicht, wann diese Sachen rausgekommen sind, als so zur Zeit von Tom Gerhardt rauskam. Und als genau das nehme ich das. Und ich versuche dann auch nicht... Also klar wünschte ich mir was deutlich ernster sein könnte oder wo ich das Gefühl habe, es geht hier um was. Du machst dir ja nie Sorgen, dass es jemals um irgendwas geht. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Dinge, die ich dann wirklich tatsächlich witzig finde. Es gibt dann zum Beispiel um ein Theaterstück. Das Ganze läuft unter anderem darauf hinaus, dass Armageddon als Theater inszeniert wird. Und dann ist so ein Theaterlehrer, der seinen Sohn immer richtig scheiße behandelt und immer sagt, mehr oder weniger ihm sagt, du bist eine Enttäuschung, aber ich liebe dich. Und das ist so ein Running Gag, wo ich halt jedes Mal lachen muss, weil der das für sich geil gemacht. Oder Matthias Brandt, der ja ein super guter Schauspieler ist, gibt dir so einen Label Chef aus der großen Stadt, der immer mit Pelz rumläuft, einfach so eine völlig überzogene, überdrehte, aber so eine assige Art von, wie so ein Sugar Daddy auf dem kleinen Dorf aufschlägt. Es gab dann immer Figuren, wo ich dachte, das mag ich, das finde ich lustig, aber zu keinem Zeitpunkt denke ich mir, hier geht's um was, hier erwarte ich ernste Momente, große Gefühle und das kreide ich dann der Serie auch an, aber dann ist auch früh ansonsten klar, dass es gar nicht funktioniert. Und das ist auch der Punkt, wo du sagst, nach einer Folge oder 2 Folgen, du bist völlig raus. Verstehe ich auch. Aber ich finde, Kack an der Havel anders aussah.
Ich finde
nicht, dass es ein anderes Versprechen gibt.
Nee, darum geht's ja gar nicht. Also ich hänge mich da nicht daran auf, dass mir da was versprochen worden wäre. Ne, auch der Titel, klar. Ich guck's mir an, weil du gesagt hast, wir reden im Podcast drüber. Ich würde das sonst nicht gucken.
Ich guck's mir an.
Ja, aber dann, also wir wollen ja dann darüber reden. Ne? Und dann sitzt du hier.
Ich erwarte nicht, dass wir darüber reden.
Ja, aber ich möchte dann ja der ganzen Sache eine Chance geben, auch weil, ne, es ist natürlich ein bisschen verwegen, sich dann sowas auszusuchen, aber ich versuche ja dann ab und zu sagen, gut, dann es ist jetzt einfach hier zuzugreifen.
Wir haben jetzt über Deutsches geredet.
Wir haben jetzt über was Deutsches geguckt. Na klar, ich hätte dann vielleicht eher in, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke gehen sollen, aber zu Hause mal eben Netflix anzumachen und das sich reinzutun, ist dann ein bisschen einfacher, aber hinterher denke ich, schäme ich mich sofort wieder für mich selbst, dass ich das gemacht habe, und ich schäme mich ganz, 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 ganz doll für Deutschland. Also für Deutschland, für Netflix auch und für die Leute, die da mitspielen und die das gemacht haben. Es ist beschämend, was da passiert.
Ich glaube aber, auf so ein Chabos, auf so ein Oderbruch oder auf so ein schwarzes Gold, wie ich es immer gerne sage, kommt immer auch sowas. Auch in den USA.
Klar.
Auf alle Ideen, die gut sind, kommt ein Haufen Scheiße mit.
Ja, 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 natürlich.
Insofern ist es eher ein gutes Zeichen.
Aber das Gefälle in den USA ist ein anderes als in Deutschland.
Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass sowas wie Kacke an der Havel gemacht wird. Das, auch wenn es nicht
Warum?
Gut für die Gesamtlandschaft, weil wir nicht immer den gleichen Krimi, nicht immer den gleichen Tatort, nicht immer den gleichen Kram bekommen. Vielleicht ist es nicht gut, ne? Aber irgendwann sagt jemand, ey, wenn wir sowas machen, dann kriegt vielleicht der Richtige das Geld in die Hand, der dann wieder sowas wie Chabos auf die Beine stellt, der eine andere Idee hat. Also dass wir nicht, ich finde, der Korridor erweitert sich auch durch sowas wie Kacken an der Havel, was bereit ist, auf der anderen Seite Geld in die Hand gegeben zu werden, um es mal zu produzieren, um es mal zu versuchen.
Das sehe ich ganz anders. Aber ey, lass uns nicht drauf zu sehr einschießen. Geld, das für Mist ausgegeben wird, da dann zu glauben, dass vielleicht in der Zukunft Geld für weniger Scheiße ausgegeben wird.
Nein, ich glaube einfach, wenn du 10 Projekte machst, dann wird auch Mist dabei sein. Das, es ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für Risikokapital in Filmen und Serien, dass dabei logischerweise auch Schwachsinn rauskommen muss, weil nicht alles funktionieren kann.
Na gut, ist so. Denn eine der dunklen Flecken auf der Erde, die mit der wir leben müssen, die deutsche Filmindustrie.
Wir haben den neuen Pixar-Film geguckt.
Hoppers.
Hoppers. Ich wusste gar nicht, worum es geht.
Ich auch nicht. Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen.
Sollte ein Pinguin-Film werden.
Ja?
Ja, und dann haben sie gesagt, hast du Happy Feet gesehen? Ja. Hast du die Pinguine gesehen in Madagaskar? Ja. Hast du auch die Pinguine von Madagaskar gesehen, der Einzelfilm? Mhm. Meinst du, wir brauchen noch einen Pinguinfilm? Ja. lass mal Biber draus machen.
Ja, was gab's noch nicht? Biber. Ja, ich war ein bisschen überrascht. Erstmal, wie er aussah. Erzähl mir erstmal, worum es geht.
Mabel ist eine junge Frau, die an der Universität studiert, aber als Mädchen ist sie bei ihrer Großmutter groß geworden und die haben unter anderem immer viel Zeit in so einer Waldlichtung, an so einem kleinen aufgestauten Teich, weil Biber dort Dämme bauen, verbracht. Und wie Mabel eben größer und langsam erwachsen wird, wird auch die Großmutter älter und stirbt irgendwann und sagt zu ihr, bitte beschützt diese Lichtung immer. Und genau das will Mabel. Blöd nur, dass Beaverton, so heißt der Ort, in dem sie lebt, der Bürgermeister, unbedingt eine riesige Autobahn bauen will, auch über diese Lichtung. Und Mabel ist Aktivistin und ist schon immer wieder an ihnen geraten. Aber der verspricht, ey, die kommt nur dahin, wo eh keine Wildtiere sind. Und Mabel muss feststellen, warte mal, dieser Lichtung sind ja wirklich keine Biber mehr und keine Wildtiere, und fragt sich warum und stolpert dabei aber gleichzeitig in die Technologie von einer ihrer Professorinnen, die es schafft oder geschafft hat, den menschlichen Geist in so eine Tieranimatronik hineinzupacken, plus mit Tieren kommunizieren zu können. Und das gibt die Möglichkeit für Mabel, in die Welt der Tiere abzutauchen und über Verdrängung Lebensräume und Koexistenz zu verhandeln. So.
Man kann es relativ einfach beschreiben mit, was wäre, wenn der wilde Roboter von Blue Sky oder Sony Animation in den 2000ern inszeniert worden wäre. Weil es wirkt leider so ein bisschen wie, das war schon mal da und es war schon mal besser da, eben mit der wilde Roboter. Das ist zwar eine Geschichte, die dann ganz anders ausfranst, aber auch da geht's ja um, ne, so Lebensräume, um Kommunikation zwischen Roboterwesen und Tieren. Und aufkeimende Freundschaften, da erzählt der wilde Roboter die viel emotionalere, viel größere Geschichte. Hoppers wirkt so seltsam klein und auch durch den Animationsstil, bei dem wir beide gesagt haben, wie sieht denn das aus?
Der Film zitiert auch selbst, dass er wie Avatar sei. Ich finde, er tut sich keinen Gefallen damit zu sagen, dass er selber ein Abklatsch ist. Ja. Da wird er nicht besser durch. Ich dachte immer wieder, das Bild sieht so flach aus und du siehst zwar ganz oft, so Haare und Härchen sind ganz fein animiert und das ist für gewöhnlich richtig teuer. Aber dann waren die Bilder manchmal so leer. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Beaverton ist so ein kleines cozy Städtchen, wo alles so herbstfarben ist. Super viele gedeckte Farben. Das macht das natürlich weniger dynamisch, das Bild, und weniger vielfältig. Und es sieht alles so immer wieder nach Fernsehen aus, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Statt wie Kino.
Ich musste zurückdenken an so eine Zeit, Anfang der 2000er, als Pixar so auf dem Zenit waren. Ne? Wall-E, Findet Nemo, die Unglaublichen.
Und sie noch nicht gekauft worden sind von Disney.
Cars, ja genau. Und in derselben Zeit haben die Konkurrenten, also Sony Animation, Disney Animation oder Blue Sky, die ja für Ice Age bekannt waren, da kamen sowas wie Robots oder große Haie, kleine Fische.
Die ich liebe.
Ja, ich nicht.
Du hast vorhin gelacht, als ich den zitiert habe hier vor dem Podcast.
Ja, ein Gag fand ich dann doch nicht so schlecht. Also ich finde die alle nicht verkehrt. Das sind alles Animationsfilme gewesen, wo du merktest so, oh, dieses Medium der digitalen Animation, das wächst und wächst und wächst. Und es hat sich aber immer angefühlt wie Pixar, die ganz vorne weglaufen, die mit einem Ratatouille oder einem Wall-E so die ganz Großen des Genres inszenieren und alle anderen versuchen irgendwie den Anschluss zu finden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass
DreamWorks fand ich immer noch mal ein bisschen mit außen vor.
Ja, ne, und es gab dazwischen auch auf jeden Fall, ne, Ice Age ist nicht umsonst, ne, ich will Blue Sky gar nicht shamen, aber der überwiegende Teil dieser Filme, die von den anderen Studios kamen, die haben sich dann versucht daran, aber nie so die ganz tollen Geschichten erzählt. Und Pixar war fast nominiert jedes Jahr für den Oscar und hat ganz häufig auch abgeräumt. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein Wandel stattgefunden. Ich habe das Gefühl, dass, wer war denn das? Nicht Illumination, sondern wer hatte denn Der wilde Roboter gemacht? War das Sony? Es war ein Universal-Film, aber ich weiß gar nicht, welches Produktionsstudio, vielleicht war es auch Illumination. Auf jeden Fall, solche Studios machen mittlerweile die Filme, zu denen Pixar gefühlt den Anschluss nicht mehr findet. Und ein Wall-E oder Findet Nemo hat sich viel magischer angefühlt, viel größer. Und Hoppers wirkt so, ja, im Grunde so wie, was gab's denn damals?
DreamWorks war der wilde Roboter.
DreamWorks. Es gab doch damals Bugs Life, das große Krabbeln. Mhm. Und der, ich glaube, das war auch DreamWorks, hatte Arns rausgebracht. Ne? Und Arns war so die nicht so gute Version von das große Krabbeln. Und so wirkt es jetzt mit Hoppers. Und ich denke mir so, das ist seltsam, dass Pixar jetzt die sind, die sowas wie Lightyear rausbringen, bei dem man sich fragt, was sollte das? Nun muss ich sagen, ich habe Encanto nicht gesehen und wie hieß denn der Elemental? Der war, glaube ich, gar nicht so übel. Aber ich, also
es fehlt einfach diese Kreativität und diese frische Perspektive, wie auch die Monster AG zum Beispiel hatte. Ne? Der Blick auf die Träume der Kinder und dass sich Monster durch Angst ernähren und dann aber festzustellen, dass Freude viel mehr Energie bringt als Angst von Kindern. So ganz fundamentale, tolle Themen.
Ja.
Und Hoppers spielt da einfach auf sehr sicher. Es ist zwar süß natürlich zu sehen, wenn so diese wichtigen Themen auch für ein junges Publikum verhandelt werden, nämlich der Schutz der Natur und der Wildnis. Das Problem ist aber an Hoppers, als die Hauptfigur anfängt, die Tiere damit zu konfrontieren, die selbst gar nicht mitkriegen, dass ihr Lebensraum immer kleiner wird, bis sie so übervölkert sind, dass sie gar keinen Platz mehr haben, sich irgendwie gar nicht so richtig darum scheren, wieder irgendwo hin zurück zu müssen. Sie nervt halt nur irgendwas und deswegen verziehen sie sich auf einen immer kleineren Fleck. Und dann wird dir das auch als Publikum so ein bisschen egaler, weil es irgendwie keiner leidet richtig darunter, dass der Lebensraum verloren geht. Es gibt wirklich eine herrliche Stelle, da haben viele laut gelacht, inklusive mir, weil in da ein großartiges Timing drin ist. Da geht es um Zerquetschen, sag ich mal. Und hast du dich gerade nicht
mehr? Ah, ja.
Das
ja,
ist
ja,
wirklich,
ja.
Es gibt einen richtig guten Moment, wo du denkst, mhm, das habe ich nicht kommen sehen.
Es wird auch besser. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn?
Es ist auch ein süßer Film mit dem Herz am richtigen Fleck von der Aussage, aber es fehlt der Glanz, es fehlt die Magie. Und ich finde, man spürt diesen Brain Drain, den Disney gemacht hat, um ihre eigenen Animation Studios mit dem Wissen von Pixar zu füllen. Ne? Sachen wie Zoomania, Sachen wie, das alles steht Kopf, ist Pixar, ne?
Ja, ja.
Ach so. Aber Sachen wie Zoomania aus meiner Erinnerung oder auch die Eiskönigin wären ohne dieses Wissen von Pixar nicht möglich gewesen. Und im Austausch fehlt Pixar einfach immer so dieses gewisse Extra.
Das Pixar von früher gibt's ja auch nicht mehr. Ich meine, die Hälfte oder wenn nicht sogar fast alle führenden Köpfe sind abgewandert. Auch weil so Leute wie Andrew Stanton oder Brad Bird, viele davon haben Jobs im großen Hollywood bekommen. Brad Bird hat dann, glaube ich, Mission Impossible gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da jetzt noch ist, aber dieses alte Pixar gibt's ja so nicht mehr. Und das merkst du so. Und das tut auch schon ein bisschen weh. Und es fühlt sich wieder blöde an, weil du wieder da sitzt und denkst so, wie so ein alter Opi sitze ich immer da und sage, früher war alles besser. Und dieses Früher ist jetzt aber noch gar nicht so lange her. Es ist Anfang der 2000er, also bis eigentlich so bis Anfang der 2010er gewesen.
Das sagst du ja auch gar nicht. Der wilde Roboter ist ja jetzt nur anderthalb Jahre oder ein Jahr her und den hast du ja geliebt. Ne?
Genau, es gibt ja die anderen Animationsfilme. So ist nicht. Und auch, wir hatten da nicht drüber gesprochen. Ich habe den aber dann für meinen Besuch bei Kino Plus dann noch geguckt. Goat. Dieser Ziegensportfilm.
Kann der was?
Ich fand, der war wie Marty Supreme gemischt mit Space Jam. Also Space Jam für die TikTok-Generation.
Hat der so reale Elemente?
Nee, aber ja, also die Ziege, die zu einem Basketballstar werden möchte, die guckt auch die ganze Zeit so TikTok-Videos. Und es wirkt dann wieder so wie damals aus diesen E-Mails, die geleakt sind von Sony, wo die Sony-Chefetage gesagt hat, ey, in den neuen Spider-Man-Filmen müssen aber auf jeden Fall TikTok-Memes mit rein. Und deswegen ist dann auch in einem Uncharted-Film plötzlich eine Szene drin, wo die sich Katzen-Memes hin und her schicken. Wo du denkst, so, es wird alles auch bewusst auf so eine junge Zielgruppe gedreht. Nichtsdestotrotz, ich finde, Goat hat so ein abstruses Tempo, dass der für mich nichts mehr war, aber die Kids haben den wohl geliebt, meinte Schröcker. Der meinte, er war mit seinen Kids drin und sein Sohn fand den abgöttisch gut. Aber der ist von der Animation her besser, der ist auch erzählerisch besser als Hoppers. Also die anderen Studios laufen denen den Rang ab. Und Hoppers kann man gucken und eure Kinder werden den nicht unsüß finden. Und auch wir beide haben da, glaube ich, durchaus geschmunzelt und hier und da mal.
Das ist ein super Film, den ich meiner Kleinen dann eines Tages mal vorsetzen werde, um so ein bisschen, weil wir auch nur im Wald und in der Natur leben, da ist natürlich schön so, mit so einem kleinen Bildungsauftrag, wir beschützen die Tiere und wenn die Schmetterlinge rauskommen im Frühjahr, dann pflanzen wir wieder ein paar schöne Blümchen und so, damit sie sich freuen. Dafür ist es nett. Aber genau. So als Filmfan.
Aber wenn du ihr dann in demselben Atemzug sagst, so, ey, ich habe hier zwei Filme, einmal Der wilde Roboter und einmal den.
Der wilde Roboter ist deutlich erwachsener. Also das eine kann ich ihr zeigen, wenn sie 6 ist und das andere, wenn sie 12 ist. Oder 10, weiß ich nicht genau, wie wilde Roboter. Aber wilde Roboter verhandelt deutlich auch erwachsenere Themen.
Ich glaube, man kann Kindern zutrauen, diese Themen schon zu verstehen, auch wenn sie sie nicht benennen können.
Ich glaube, es ist individuell.
Dumme Kinder würden das nicht merken.
Es ist individuell. Und manche Themen können aus meiner Sicht manchmal auf sich warten lassen. Sie kommen früher oder später sowieso. So und so lange zögere ich es dann einfach hinaus.
Ja.
Hoppers ist draußen überall auf einmal plakatiert in der Stadt, aber ich finde, der ist irgendwie medial nicht richtig da.
Nee, nicht so wirklich.
Habe ich nicht das Gefühl. Hast du The Bluff hast du noch ein bisschen angeguckt, ne?
10 Minuten. Ich dachte.
Aber hast du fast das Beste mitgesehen vom Film?
Ja, ist es so, weil ich dachte am Anfang noch so, ich habe deine Wertung gesehen und dachte so, oh, Robert hatte gesagt, wir gucken den diese Woche. Ich sehe deine Wertung und habe direkt keine Lust, aber ich schau mal rein.
Ja, du hast das Setting ja begriffen nach 10, 15 Minuten und das ist das Beste.
Ich fand am Anfang war es so noch halbwegs stimmungsvoll und ich dachte so, Carl Urban funktioniert auch als Pirat. Ja, das ist so, als hätte man seinen Charakter aus The Boys genommen und hätte gesagt, komm, setz dir mal noch einen Hut auf und da muss er gar nicht großartig was anderes machen. Aber dann wechselt er auf so eine, was ist das eigentlich? Auf so eine tropische Insel und dann rennt da Priyanka Chopra, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Entschuldigung, herum und dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt,
Ist Kevin allein zu Hause auf brutal auf einer tropischen Insel mit Piraten.
Von den Russo-Brüdern noch produziert, habe ich gesehen. Genau.
Okay.
Deswegen, ich hatte geguckt, wer hat den eigentlich gemacht.
Okay.
Also,
Es ist einfach so eine ganz, was jetzt abstruse Geschichte ist, einfach eine Frau, die wurde als Kind von Piraten aufgenommen und musste quasi vieles über sich ergehen lassen, die dann geflohen ist auf diese Insel, um dort Familie zu gründen und jetzt kommt der böse Pirat zurück und rächt sich und hat noch ihren Mann gekidnappt. Ja, und die will natürlich ihre Familie beschützen und damit präpariert sie aber diese Insel mit all ihrem Wissen, denn ihr eigentlicher Name ist nicht Ursel, wie alle glauben, sondern Bloody Mary. Und dass sie den hat, wird sie zeigen, weil sie metzelt sich dann durch die Besatzung dieser Piraten. Teilweise auch ziemlich brutal, aber das geht dann halt die ganze Zeit so. Kennst du das, wenn ein Film ein Film eigentlich nichts zu erzählen hat, außer wir schießen auf uns alle und deswegen erzählt man die Geschichte der Hauptfigur in Rückblenden alle 10 Minuten für 3 Minuten, damit wir kurz mal ein bisschen runterkommen. Und ich denke mir so, okay, das ist also deine Masche.
Ja.
Es ist einfach wirklich nur, wir flüchten in eine Höhle, wir flüchten hinterm Baum, wir schießen mit einer Kanone. Da hast du auch gesehen, wie der Typ mit der Kanone weggefetzt wird, ne?
Nee.
Hä? Das ist doch in den ersten 10 Minuten. Da binden sie den ein vor eine Kanone, zünden die Kanone und er wird dementsprechend zerflatschelt. Zerflatschelt! ist der beste Kill im Film.
Ja? Oh, ja, okay.
Das ist, also Leute, nur mal draußen als Warnung, das ist nicht Fluch der Karibik. Setzt euch nicht mit den Kindern hin. Ist schon deutlich brutaler, aber langweilig. und okay. Blöd.
Na dann, ich habe da reinguckt und dachte, komm, ich schaue das die Tage weiter, aber dann war es so viel, weil Kacken in der Havel wollte ich ja noch schauen und dann habe ich aber noch eine andere Serie geguckt und die hast du noch nicht angefangen.
Was denn?
Ich habe Paradise weitergeschaut. Paradise Staffel 2.
Weil ich gerade, ich muss mal Verteidigung kurz sagen, wir kommen gleich zu Paradise. Ich gucke gerade alle 6 Staffeln Peaky Blinders.
Und wo bist du?
Staffel 4 Mitte. Und ich laufe jeden Tag zu Hause rum und immer nur irgendwie, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwas Alltägliches mache, wie der Müll muss rausgebracht werden, rufe ich jetzt laut, by the order of the Peaky fucking Blinders.
Ich habe nur die erste, glaube ich,
davon. Es ist halt genau meins.
Ich mochte das.
Der Film kommt jetzt am 20. auf Netflix raus und der wird am 6. und 11. in Berlin gezeigt. Am 12. ist noch eine Premiere in Berlin. Und jetzt, ich schaff's nicht bis diesen Freitag, aber nächste Woche gucke ich alles durch. Und ich will diesen Film nicht sehen, bevor ich die Serie gesehen habe. Und was ich daran ganz geil bis jetzt finde, ist, die kriegen halt echt auf die Fresse. So, die sind immer kurz vorm Abnippeln, da geht nichts mehr, da wird auch rigoros immer mal wieder jemand, den du lieb gewonnen hast, muss gehen, so ist dann weg. Ist nicht so wie so bei den Sopranos oder so, dass du immer das Gefühl hast, ja, du hast schon die Oberhand. Oder wie bei der Pate, so am Ende wird einmal reiner Tisch gemacht, so alle Feinde werden weggemetzelt. Du hast immer das Gefühl, Mann, hier, also jeder kriegt richtig auf die Fresse. Es ist nicht Mafia, es sind Gangster. Mhm. In Birmingham, wo du schon siehst jedes Mal, dass die Luft kaum zu atmen ist. Also bockt, ich bin jetzt nämlich dabei, die Liste of my shame abzuwickeln. Das verspreche ich dir, ich gucke jetzt das, hole meine HBO-Sachen kurz nach und dann gucke ich beide Severance-Staffeln. Dann habe ich Severance endlich gesehen. Und dann kommt Better Call Saul. Und das ist richtig viel. Zieh ich durch. So, jetzt kommst du, Paradise, Staffel 2.
Da kannst du meiner Ansicht nach auch, du mochtest ja die erste Staffel, ne?
Sehr, ja, Folge 7 habe ich ihr ja vorgeschwärmt, dass ich richtig hin und weg war.
Die zweite fängt auch wieder super stark an. Die erste Folge ist richtig toll. Shailene Woodley, so heißt sie, glaube ich.
Stimmt, die kommt ja ziemlich spät in der ersten Staffel, ne?
Kam die überhaupt davon?
Die ist, nee. Da kann man sagen, doch, die taucht doch draußen auf, ne? Taucht die nicht in der ersten Staffel draußen schon auf?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, die wäre jetzt in der, also auf jeden Fall.
Sie ist draußen, ne?
Genau, sie ist draußen, weil es, ganz kurz, ich hole euch ab, Paradise ist eine Serie gewesen auf Disney Plus und da geht's um, das merkst du dann recht schnell, um so einen großen Bunker, eine Bunkeranlage, die existiert, weil auf der Welt kann man nicht mehr leben. Also draußen ist es unbewohnbar, wird gesagt. Und da passiert dann gleich das nächste Mysterium, nämlich der Präsident, gespielt von James Marsden, der ist der Präsident und wird ermordet. Gleich in der, ich glaube, ersten Folge. Und dann sind alle weiteren Auftritte von ihm eigentlich nur Rückblende. Das macht die Serie sowieso sehr, sehr, sehr viel. In jeder Folge wird zurückgeblendet zu irgendwelchen Dingen. So kann man dann jetzt auch in dieser zweiten Staffel sind alle Leute wieder mit dabei, auch die, die eigentlich nicht mit dabei sein sollten, weil halt ganz viel zurückgesprungen wird und das Bild dadurch ein bisschen größer wird. Das macht die Serie in der ersten Staffel schon ziemlich gut. Die läuft dann darauf hinaus, so was ist denn eigentlich draußen passiert? Stellt sich dann heraus, es ist ein Supervulkan, der explodiert ist. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das immer wieder auch aufkommt und weil es nicht das zentrale Element ist. Jetzt dachte ich so, was wird wohl diese zweite Staffel, weil am Ende sagt Xavier, die Hauptfigur, ich mache mich jetzt auf die Suche nach meiner Frau. Er erfährt am Ende, seine Frau ist am Leben und reite raus und gucke mal, draußen kann man wohl überleben. Wird man da überleben und finde ich meine Frau? Und ich dachte eigentlich, das klingt so nach dem perfekten Rezept nach, wir verwässern das, was in der ersten Staffel gut funktioniert hat, dieses kondensierte, mysteriöse Setting. Es war ja eher so ein Whodunit, wer hat den Präsidenten denn jetzt ermordet? Und weniger die Frage, was ist mit der Welt passiert, sondern es ging eher darum, wir haben uns da mal was Neues ausgedacht. Jetzt in der zweiten Staffel fällt aber sehr, sehr schnell auf, und zwar in den ersten, jetzt sind 4 Folgen released, dass da auf jeden Fall noch ein viel größeres Mysterium dahinter ist. Und
ach,
das,
echt, ja?
Ja, ja, und das ist echt spannend. Also weil recht schnell klar wird, da wo die Serie jetzt ist, es wird auf jeden Fall mit der Welt enden, wenn es so weitergeht, weil so ein Supervulkan, wenn der ausbricht, da passieren weitaus mehr Dinge, außer dass es ein bisschen kalt wird. Und deswegen müssen die, auch die im Bunker sind, die überlebt haben, sowohl als auch die Menschen, die draußen überlebt haben, irgendwie eine Lösung finden. Und dafür gibt es etwas, das vielleicht oder vielleicht auch nicht existiert, dem wird hinterhergejagt, auch in Rückblenden, das Ganze nochmal auf eine ganz neue Ebene und ein ganz neues Genre auch hebt. Wo ich dachte so, ui, da machen sie jetzt ganz
neues
viel.
Neues Genre. Mhm. Das machst du mir aber wässrig. Die hat ja auch diese geile Hauptdarstellerin gehabt, die so nach Macht gegiert hat, die da die Fäden zusammen.
Genau.
Und hatte gutes Gegengewicht.
Ist auch wieder mit dabei. Also es ist, ich bin richtig begeistert wieder. Ich mag diese Serie echt gern. Die ist nicht perfekt, weil es viel Kitsch auch. Also die Charaktere sitzen häufig zusammen und sagen ganz viele Instagram-Sprüche zueinander. Aber es nimmt man gerne hin, weil immer dann, wenn es mysteriös oder spannend oder verquer sein soll oder wenn es twistet, dann kracht's.
Apropos mysteriös, freust du dich? Also erstmal danke.
Ja, dann könnt ihr jetzt gucken, Disney Plus.
Ist natürlich jetzt, als einzig, was ein bisschen schade ist, ist, wenn ihr jetzt erst Lust habt zu gucken, waren ein paar Spoiler drin, aber nach 1,5 Jahren ist, glaube ich, auch okay, wenn man zusammenfasst, was so wichtige Punkte in der ersten
Staffel waren. Ja, das ist, ich weiß nicht, ja.
Ja, das ist, was es ist. Ich glaube, dazu ist man auch bei 251 Folgen, weiß man, dass wir darüber reden. Apropos mysteriös, wollte ich dich noch fragen, freust du dich eigentlich auf neue Akte X Folgen?
Was?
Wie, was?
Habe ich nicht mitbekommen. Gibt's was Neues?
What? Akte X? Das ist schon seit 2023, klar. Ja, und jetzt auch gegreenlightet von Hulu. Pilotfolge, Hauptdarstellerin ist schon bekannt. Ob David Duchovny und Jane Anderson zurückkommen, weiß man noch nicht. Und Ryan Coogler hat sich dem ja komplett angenommen. Das heißt, der wird schreiben, inszenieren und produzieren. Neue Akte X-Folgen, erstmal die Pilotfolge. Und es kehrt eine FBI-Agentin, wird eine Einheits- oder eine Abteilung zugeordnet, die vor vielen Jahren geschlossen wurde, rund um Phänomene, die nicht erklärbar sind, also die X-Akten. Da kommt Neues von, hast du wirklich nicht mitbekommen?
Nee.
Dieses Jahr wird ja nichts mehr kommen, nächstes Jahr bestimmt. Aber ja, Akte X, findest du jetzt gut oder nicht so?
Naja, Akte X kam ja mehrfach zurück.
Aber Ryan Coogler.
Ja, nee, ich will auch gar nicht meckern, sondern ich mochte leider nicht mehr, wo es dann am Ende mit Akte X hinging, aber ich bin mal ja Riesenfan gewesen. Und was ich total mochte damals, als es angefangen hat, war dieses Monster of the Week. Diese Staffeln waren ja so aufgebaut, dass du jede Woche einen strangen Fall hattest. Das wirkte im Grunde wie so eine Anthology-Nummer, so Anthology-Horror, den du heute ja auch gerne mal als Film präsentiert bekommst. Oder sowas wie Love, Death and Robots, nur halt als Serie. Aber dann gab es so die übergreifende Mythologie, in der es so um diesen rauchenden Mann ging und um so eine sich anbahnende Liebesgeschichte zwischen Scully und Mulder. Auf die hat man dann irgendwann gewartet, weil das war dann fast das Spannendste. Aber ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn es wieder zurückgeht zu dieser Anthology-Nummer. Jede Woche ein Monster, hätte ich Bock drauf. Weil sowas wie Love, Death and Robots lieben wir auch. Und wenn da jemand dran sitzt, der sagt so, ich mache ein bisschen Horror, ich mache ein bisschen Science Fiction, ich mache ein bisschen, hier mal ein bisschen Voodoo, da dürfen es mal Zombies sein und da kümmern sich jede Woche die Agenten drum. Ich hätte wieder Bock, bin ich dabei.
Zwischenzeitlich
freue ich mich. Also mehr als auf die Rückkehr von Buffy the Vampire Slayer.
Aber Scrubs freue ich mich. Wir müssen hier noch warten, aber kommen wir richtig gut an die USA. So, für diese Woche haben wir es.
Schade.
In 2 Wochen möchten wir mal wieder einen Klassiker besprechen.
Genau.
Und
Letterboxd werden wir auch dann endlich mal roasten.
Wir bräuchten Vorschläge, Wünsche für Klassiker, wo ihr sagt, ey, schaut mal den, da können wir nächste Woche quasi ankündigen, nachdem wir eure Kommentare gesichtet haben.
Ich hatte gestern überlegt, bei den Actors Awards, da gab es so eine tolle Rede von Harrison Ford, der über sein Leben gesprochen hat. Und ich dachte, ich habe noch gar nicht alle Harrison Ford Filme gesehen. Das vielleicht mal, als, so. Aber ihr könnt gerne Vorschläge machen. Ja. Nennt uns gerne auch explizite Filme. Ja. Es können Genres sein, alter Western oder irgendwas aus den 20ern. Könnt ihr gerne schreiben.
Und dann suchen wir nächste Woche was raus, damit ihr dann wisst, was es wird und mitgucken könnt, wenn ihr möchtet. So, bis nächste Woche. Vielen Dank.
By the order of the Big Fucking Blinders.
Tschüss.